Rüdiger.
Ja, Bernie.
18. Take. Ich habe gerade im Radio,
ja?
Auf Bayern 1.
Auf Bayern 1.
Ja, das ist der Bayerische Rundfunk, den ich manchmal höre, gegen das Heimweh. Morgens gehört, da lief übrigens auch Chesney Hawks, I Am.
The one and only.
Yes. Da lief eine Meldung, dass Danone-Mitarbeiter streiken. Aber wegen Corona können sie sich nicht vorm Werkstor versammeln oder sollen sie nicht. Deshalb müssen sie kurz ins Streikbüro gehen, sich anmelden zum Streik und dann wieder heimgehen und da, ich zitiere nur aus der Radiosendung, Homestriking machen.
Homestriking.
Ja, das könnten wir doch eigentlich unseren Corona-Freunden vom Wochenende auch empfehlen, oder?
Ja.
Homestriking.
Das kriegt man auch nicht so mit.
Meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur und Zeitgeschehen. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er ist der Manifest Actor, er ist Family Man. Nein, was rede ich da? Das ist gar nicht das, was ich aufgeschrieben habe. Er ist Super Dad for Life, habe ich nicht aufgeschrieben. Der Mann, der Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat. Deutschlands beliebtester Neurodermitiker, der Mann mit der reizlosen Kimme. Er ist Hauskatzen-Dompteur und Carsharing-Konnoisseur. Er ist, mit ironischer Brechung, Mobilist und Militarist. Er ist der Porn-Free-Pesketarier. Er ist der Mann ohne Verlichtspiel-Touré. Er ist Rüdiger Rudolf.
Guten Morgen, lieber Bernie.
Gesponsert sind wir, wie immer, von der Imkerei Peschel Biederer in Laberweinting, dem Honiglieferant.
Unter den Honiglieferanten.
Nacht aufzünden, du sollst, und dir einen holen.
Ja, wir haben Yoda unter Vertrag jetzt für als Sprecher, als Offsprecher für die Imkerei Peschel Biederer. Die lassen sich ja quasi, die sind sich ja, also die lassen sich das Ganze was kosten, würde ich sagen, ne?
Mit, du meinst den Star Wars Merch?
Das auch, aber das Sponsorship.
Das ja.
Die machen jetzt auch einen Star, einen Baby Yoda Honig jetzt.
Ja.
Brennerpass funktioniert mit eurer Unterstützung und deshalb kann man an Brennerpass, man muss nicht, aber Rüdiger will, dass ihr es tut. Man kann spenden. Und zwar unter PayPal oder man kann per E-Mail unsere Kontodaten erfragen unter bernie.mai@gmail.com. Wir haben eine Sendung, die ist packed,
Rüdiger. Mal wieder,
ja. It's fucking packed. Unser Thema heute, was wir eigentlich vorhatten, war, ach, du willst?
Nein, ich dachte, du machst jetzt wieder einen Jingle. Ach nee, Jingle machen wir erst, Jingle, wenn das Thema wirklich kommt.
Ich kann aber jetzt schon machen als Preview.
Ja.
Jetzt ist die Stimme
wieder. Das war sehr gut.
Ja. Unser Thema heute ist oder wäre eigentlich Winter.
Winter.
Dem Temperatursturz angemessen. Ja, wobei es geht wieder bergauf.
Ja, schon noch 23 Grad heute.
Ja, aber zwischenzeitlich hat sich mal. Ich trage schon Neon-Winter.
Lange Unterhosen, dachte ich, kommt jetzt. Nee, was?
Nee, das würdest du sehen. Das würde dir auffallen.
Stimmt, du trägst ja sonst Shorts.
Ja. Die trage ich jetzt auch.
Ist aber eine gute Kombination für mich.
Aber ich habe Neonsocken. Wollene Neonsocken.
Das stimmt.
Angeblich leuchtend im Dunkeln. Aber wir werden es jetzt nicht rausfinden. genau, unser Thema heute Winter. Wir wissen nicht, wie viel Platz wir Winter einräumen können, weil wir haben andere Sachen, über die wir reden müssen. Unter anderem auch mit unserem fantastischen Studiogast, eine begnädigte Schauspielerin, wenn man so will. Nina Gnädig ist hier.
Nina Gnädig, kommt zu uns.
Bekannt aus, ich wollte das immer schon mal sagen, Film und Funk.
Und Fernsehen.
Und Fernsehen.
Ja.
Damit meinte ich Funk.
Ah.
Funk, ja. Gut. Manche sind auch bekannt als Film und Funk.
Film, Funk.
George Benson zum Beispiel ist eher bekannt als Film und Funk.
Mhm.
Oder Bootsy Collins. Okay.
Die kommen nächste Woche.
Ja. Der, Bootsy Der. Collins ist ein Er.
Ja, die Plural.
Die Funker.
Die, ja.
Ja, Motherfunking. Okay, wir sprechen erst über unseren Scheiß.
Ja.
Und dann über den Scheiß dieses Landes.
Du gibst.
Und dann mit Nina. Übrigens, Rüdiger.
Ja.
Ich habe ein Video für TikTok aufgenommen am Wochenende. Eins,
okay.
Eins mit Hamsti.
Ja. Oh ja.
Und eins mit mir im Kaftan.
Ja. Was kam besser an?
Ja, das war. Also ich bin so ein No-Name auf TikTok, da kann man noch nichts
ablesen.
Aus null Likes kann man noch nichts ablesen. Aber ja, der Übergang ist quasi, weil zu unserer Fake-Hörer-Post der Woche, Tibor Tomacek aus Saarbrücken will wissen, seid ihr eigentlich auch auf TikTok? Mhm. Ich kann es bejahen. Du noch nicht, oder?
Ich noch nicht.
Aber ich möchte sagen, Rüdiger Rudolf, für einen Performer der Extraklasse wie dich, mhm, look at my eyes, I'm being honest here, ist TikTok eigentlich genau das richtige Medium. Weil ich weiß, ja, du machst gerne kleine Filmchen, du bereitest dich auch gerne darauf vor.
Ja.
Du imitierst gerne. Mhm. Und das checks all boxes with TikTok.
Na, verstehe.
Schau es dir mal an.
Ich schaue es mir an.
Ich habe auf TikTok was gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt hier habe. Warte mal.
Hat man auf TikTok Follower?
Ja, ja, ja.
Und setzt man Hashtags oder wie läuft das?
Auch. Warte mal, ich mache mal hier mein TikTok-Video an.
Da steht Ruski i Banga Moskwa hinten.
Hm, also ist das seltenes oder was?
Ja, also sowas habe ich noch nie gesehen, ne?
Ja, dann haben Sie Glück und ich habe das, ja.
Ja, weil ich selber komme aus Sachsen und habe Russisch von der Pike auf gelernt, ne? Und ich habe meinen alten Russischlehrer angerufen.
Da steht, ist das Olaf Schubert?
Weiß ich gar nicht.
Ja.
Ich habe das gefunden und fand es lustig.
Ja.
Und das Schöne ist ja bei TikTok, du musst ja, wenn du so Sachen nachsprichst oder Lippen performst, Lippensynchron performst, dann musst du das Ding ja auch wirklich kurz auswendig lernen.
Das ist schön, das hat dir schon gefallen. Du bist so eine ganz andere, ich habe dich gerade als Schauspieler gesehen, Bernie. Ja. Du warst eine ganz andere Figur gerade. Das hat mir gefallen.
Ich war Olaf Schubert.
Du warst,
oder wer auch immer das war.
Nee, du warst so, also als Figur, du warst so beflissener Büromensch gerade, das hat mir gefallen.
Mit Kaftan.
Mit Kaftan. Ach, ich weiß, was du anhattest. Alles klar.
Ja,
genau. Gut. Ich finde gut, dass wir hier so visuelle Sachen besprechen in unserem Podcast.
Ja, aber das können die Leute ja sehen dann.
Ach so, richtig.
Ja, das könnt ihr sehen. Bernie Meyer auf TikTok.
Auf TikTok.
Ich kann es dir empfehlen.
Und ab heute Nachmittag Rüdi Rudolf auf TikTok.
Ja, genau, das wollte ich hören. Aber wir haben auch echte Hörerpost bekommen, nämlich von Theresa Heid aus Greifswald. Die schreibt, da habt ihr der Christina Boganski aber ihre schöne Triple-Anekdote schon ein bisschen mansplained. Beim Triple 2013 war tatsächlich das Pokalfinale, ja, gegen Stuttgart, der letzte Termin. Mhm. Hättet ihr schon mal glauben können.
Verdammt nochmal, ja.
Ja, wir so, nee, kann nicht sein.
Christina, du warst da, na und? Wir wissen Bescheid. Ja. Oh, furchtbar.
Ja, ja, das war peinlich. Mhm. Gut, Entschuldigung, Christina. Du warst nicht nur ein wunderbarer Studiogast, sondern du warst auch die kompetenteste zum Thema Fußball im Studio.
Ja, und wir waren halt das, was wir sind. Oje. Ja. Na gut.
Gut. jetzt zu den ernsteren Themen. Mhm. Wir besprechen diesen ganzen Demo-Wahnsinn, Irrsinn.
Vom Wochenende.
Das besprechen wir dann gleich mit Nina. Ansonsten, ja, es ist ja auch sonst, gibt es nicht so viel Lustiges auf der Welt. Ich habe dir geschrieben, dass mutmaßlich haben Neonazis eine jüdische Kneipe in Lichtenberg abgefackelt. Der Mann ist seit Jahren quasi, kriegt er Anfeindungen, manchmal setzen sich auch einfach Nazis aus Bedrohungsgründen bei ihm ins Lokal und jetzt ist abgebrannt. Und, riecht nach Brandstiftung, no pun intended. Die Kneipe heißt Morgen wird besser. Und es gibt Solidaritätskundgebungen, ich glaube, man kann auch spenden. Wenn ihr das googelt, vielleicht helft ihr dem Mann.
Ja.
Damit er eine neue Kneipe aufmachen kann. Man möchte ihm eigentlich wünschen, dass er sie nicht wieder in Lichtenberg aufmachen muss. Andererseits, und das hat er ja auch gesagt, deshalb ist er da geblieben und das haben seine Gäste und Anwohner ihm auch geraten, nicht aufgeben.
Ja.
Dilemma, oder?
Bisschen. Puh, ganz schön. Mich wird das sehr zermürben.
Wenn das hier bei uns neben DM aufmacht, in Sachen Erziehungsauftrag nicht viel gewonnen.
Das geht unter.
Nee.
Ja, das geht unter im Sinne von,
da hat er Leute,
fällt nicht weiter auf.
Und ist natürlich zu teuer. Ja. Aber mietenmäßig. Aber ja, genau. Ansonsten, ich wollte eigentlich von den Playoffs erzählen, den NBA Playoffs. Und ich hatte gerade viel Spaß, hatte mir gerade ein Bucks-Game, Milwaukee Bucks, in der Zusammenfassung angeschaut. Eastern Conference-Gewinner, auch gut dabei in den Playoffs. Und hatte mir sogar ein, wie du siehst, aus Begeisterung, auch über diesen wunderschönen Spieler Giannis, ein Bucks-Hoodie gekauft.
Den sieht sehr gut aus.
Ja. Du weißt ja, der Hirschmann.
Jetzt auch wirklich ein sehr, sehr schöner Hirsch ist da drauf. Guckt sehr ernsthaft.
Ja.
Was, warte mal, der spricht, Bernie, der sagt, bleib ruhig, hat er gerade gesagt.
Ja.
Der hat bleib ruhig gesagt.
Ja, und die Bucks, sind auch ruhig geblieben.
Ja.
Nämlich haben sie vor einem entscheidenden Playoff-Spiel, sind sie nämlich ganz ruhig in der Kabine sitzen geblieben, mhm, und sind nicht rausgekommen und haben einen Streik eingeleitet in der NBA, der auch noch in anderen Sportarten nachgezogen hat.
Ja.
Eishockey glaube ich nicht, in der NHL.
Das weiß ich nicht.
Spiel auch lauter Weiße.
Ja.
Ja, erstens mal die Bucks, ne? Da habe ich mir den richtigen Hoodie gekauft. Also fließt, mhm, das Geld hoffentlich in die richtige Merchandise-Kasse. Und zum anderen, der Grund dafür ist, dass man Jacob Blake, einen schwarzen Bürger in Kenosha, was auch in Wisconsin ist.
Wisconsin, ja.
Das liegt übrigens über am Lake Michigan über Chicago, mhm, Milwaukee und Kenosha noch ein bisschen drunter, also okay, ein bisschen näher noch zu Chicago. Danach, dass man den mit 7 Schüssen in den Rücken geschossen hat. Ja, die Polizei in Amerika.
Und ist es nicht unglaublich, dass unter diesem Video, ich weiß, du nicht gesehen habe, es immer noch Leute gibt,
die... Ich konnte es mir nicht anschauen, ehrlich gesagt.
Aber ja, das verstehe ich. Es gibt immer noch Leute, die drunter kommentieren, ja, aber er hat ja auch, er geht so ums Auto rum und die Polizei steht um ihn rum und er geht halt ins Auto rein und sagt, naja, aber er hat doch nicht gemacht, was der Polizist ihm gesagt hat.
Ja, 3 Kinder saßen im Auto, seine 3 Kinder. Mhm. Jetzt ist er, glaube ich, querschnittsgelähmt. Oder vom Hals abwärts.
Das ist der Wahnsinn, dass er das nicht überlebt hat überhaupt.
Ja, das sowieso.
Ja,
ja, ich wollte dich eigentlich fragen, ob du das Video gesehen hast.
Ich habe das Video gesehen.
Ich habe es nämlich, ich hatte es schon eingegoogelt und dann dachte ich, nee, ich kann nicht. Ich, ich will es nicht sehen. Was konnte man sehen?
Naja, die Situation um ein Auto herum, Polizisten, die mit gezogener Waffe vor ihm stehen und er geht einfach weiter. Man hört ja auch nichts. Er sagt jetzt, er geht um das Auto rum und steigt ins Auto rein. In dem Moment, wo er ins Auto sitzt, schießt halt dieser Polizist mehrfach. Bis dahin habe ich es gesehen. Und es stehen mehrere Leute drumherum. Ein Kind steht auch vor dem Auto und sieht das und schreit schon und weiß, was gleich passieren wird. Und es passiert halt einfach auch. So, und dieser Polizist, es ist so ein bisschen. Ich glaube, amerikanische Polizisten sind einfach, es klingt jetzt so völlig dämlich, aber die sind sehr, sehr fixiert einfach auf diese Schusswaffe. So, wenn dein einziges Werkzeug ist, was du hast, sieht.
Gut, aber so, ein paar Tage später ist so ein 16-jähriger Typ mit einer, glaube ich, AK-47.
15 ist er, glaube ich, sogar, ja.
Ja, AK-47 irgendwie unterwegs gewesen und hat auch Black Protesters niedergeschossen, die, glaube ich, schon auch auf ihn losgingen, also, aber that's not the point.
Ja.
Der hat Leute erschossen. Und die Polizei hat nicht auf ihn geschossen. Ne? Also ich glaube, sie sind fixiert auf ihre Waffen, aber auch tatsächlich.
Ja, ich habe heute Morgen noch ein Video gesehen vorher.
Spezifische Verwendung der Waffen.
Wo so eine gewisse Verbrüderung auch stattfindet, vorher an der Tankstelle zwischen Polizisten, die da im Einsatz waren und so White Dudes, die da irgendwie meinen, mitmischen zu müssen. Die Polizisten geben noch Wasser und sagen, wir finden das richtig, wir finden es gut, was ihr hier macht, so dass ihr hier mit sozusagen mit uns sozusagen kämpft oder ich weiß es nicht.
Ja. Zu unseren Polizisten kommen wir gleich noch.
Ja, der läuft mit der Waffe da rum und es ist auch da in der Berichterstattung, es wird wenig gesagt. Ich meine, wenn erwachsene Amerikaner dürfen eine Waffe tragen, er ist 15 oder 16, das wissen wir jetzt gerade nicht, er darf es nicht. Also da fängt es schon an. Da fängt es schon an.
Hm.
So, es ist ein Fass ohne Boden.
Ich wollte gerade sagen, bevor wir uns jetzt quasi als mehr oder minder Unbeteiligte über amerikanische Polizisten empören, wir können auch was zu unseren Polizisten gleich noch sagen, aber das kommt noch. Da gibt es natürlich Ausschreitungen in Kenosha. Der Gouverneur will 30 Millionen Wiederaufbauhilfe beantragen.
Mhm.
Und Nationalgarde ist schon da, glaube ich, mit 1000 Leuten. Trump will jetzt kommen, heute oder morgen. Und der Gouverneur hat gesagt,
das wird die Lage beruhigen.
Der Gouverneur hat gesagt, nope, we're good.
Ah ja.
Mhm. Er hat Trump gebeten, nicht zu kommen.
Mhm.
Er meinte, das würde dem Heilungsprozess der Stadt, wäre es nicht dienlich. Mhm. Das ist jetzt, nope, we're good, habe ich erfunden, aber das mit dem Heilungsprozess ist ein Zitat tatsächlich.
Mhm.
Ja, da sind wir auch schon bei Kollegen Trump. Ich weiß nicht, ob du ein bisschen was gesehen oder gelesen hast über die Republican Convention.
Ich habe mir so ein paar Videos angeguckt, ja, von der Convention selber.
Mhm. Ich wollte noch zu diesem Typen sagen, der Jugendliche mit dem Maschinengewehr, der war, glaube ich, auch auf einer dieser, also der, nee, wir sagen, ich gehe in eine andere Richtung. Trump hat ja auf diese Convention auch das Ehepaar McCloskey eingeladen.
Ja, ich erinnere mich.
Die vor ihrem Haus mit Maschinenpistolen gegen die Black Lives Matter Protestanten, Protesters, protestiert haben.
Mhm.
Und ja. wie man in den Wald hineinruft, ne?
Ja.
Kyle Rittenhouse heißt der Typ, glaube ich, mit der Jugendliche, mit der schwer bewaffnete Jugendliche. Okay, gut, der Parteitag, ne? Da sind sich ja zumindest die europäischen Medien, aber ich habe auch ein paar amerikanische Seiten gelesen, tatsächlich einig, da wird gelogen wie gedruckt. Mhm. Ja? Und lustig ist es gar nicht so, das ist gar nicht so ein Sprichwort, weil es wird ja dann auch gedruckt. Mhm. Und mein Eindruck war, abgesehen davon, dass es eigentlich ein lupenreines Superspreading-Event sein könnte auch, da war ja irgendwie, waren alle tight, im wahrsten Sinne und auch ohne Masken. Die Republikaner, eine stolze demokratische Partei, ne? Früher mal die Sklaverei abgeschafft, in case anyone remembers, die sind jetzt, they've gone full empire.
Ja, they've gone full Bananenrepublik.
Ja, die sind jetzt
12 Rednern tragen 6 den Nachnamen Trump.
Nee, aber sie sind jetzt auch, weil ich ja gerade irgendwie Star Wars Rebels gucke, sie sind jetzt wirklich auch, sie sind ja wirklich wie das Imperium jetzt, ne?
Ja.
Sie sind also in Zügen downright evil und sie sind aber auch genau wie oft so imperiale Kommandanten und so, unbeherrscht, auch albern, ein bisschen blöd.
Ja, ich muss sagen, ich hab jetzt nochmal zu Hause geguckt, auch die Rache der Sith und wie der Kanzler Palpatine sozusagen den Senat aushebelt, sozusagen die Demokratie von innen aushöhlt, das ist schon eine muss man
zeitlose sich, Metapher, ne?
Eine zeitlose Metapher, da muss man sich nicht sehr anstrengen, um die Parallelen zu sehen.
Nee. Aber ich glaube auch, als George Lucas das Ganze, die Prequels da in Szene gesetzt hat, da war voller Kritik gegen die Bush-Administration.
Ja.
Ich weiß nicht, ob er sich träumen hätte lassen, dass es nochmal so viel schlimmer kommt irgendwie.
Ja. Und sag mal, die Bush-Administration, sagt die nicht vielleicht irgendwas dazu und sagt, Leute, wir gehen hier in eine falsche Richtung? Also, ich bin jetzt kein besonderer Fan von George Bush, aber.
Naja, die blieben ja alle, so Leute blieben ja fern, die kamen da nicht.
Die machen Homestriking.
Homestriking, ja. Das Interessante ist halt einfach, dass dieses Konstrukt von einer alternativen Realität, was da vorangetrieben wird, dass das tatsächlich ja einfach, es ist ja eigentlich verfassungsfeindlich, was da betrieben wird. Mal Politiker lügen, mal flunkern, biegen sich die Wahrheiten zurecht, aber was da getrieben wird, und es fängt ja schon mit an, dass man das Weiße Haus zur Wahlkampfveranstaltung missbraucht, was man, glaube ich, nicht darf. Weiß nicht, ob es in der Verfassung steht, aber das ist ja quasi alles, es ist Anti-Verfassungs- Dinge, die da betrieben werden und das, ich sag jetzt mal was ganz Bürgerliches, das ziemt sich nicht für eine der beiden großen Volksparteien. Das macht man nicht als Republikaner. Man unterstützt nicht Donald Trump, nur weil man gerne nochmal 4 Jahre an der Macht bleiben will oder an seinem Posten oder an seinem Geld oder sonst was klebt. Das ist unfassbar unehrenhaft und ich bin schockiert tatsächlich.
Ja, es wird sehr viel mehr brauchen als es wird sehr viel Energie brauchen, dass diese Prozesse, die da forciert werden, umzukehren.
Und ich meine,
und es ist, also wir müssen, ich bin auch genauso empört. Ich überlege nur, was wird nötig sein, um diese Prozesse umzukehren.
Also diese Ethik, die von oben her versaut wurde, nämlich, dass es auch okay ist, zu lügen und aufzuschneiden und irgendwie sich nicht an Regeln zu halten und auch ein bisschen auf die Verfassung auch zu scheißen. Diese Ethik muss man von oben her auch wieder reinstallieren. Also das heißt, erstmal muss tatsächlich ein anderer Präsident her.
Ja.
Oder der eine bleibt und dann gibt es einen Bürgerkrieg. Ich weiß, wir hatten mal so eine Folge, wo wir auf Intro und alles verzichtet hatten, weil die AfD so horrend hohe Wahlergebnisse eingestrichen hat. Und du hast mich gefragt, was kann man denn machen? Oder wir haben uns gefragt, was kann man denn machen? Und ich habe gesagt, Rüdiger, irgendwann kommt der Zeitpunkt, da gehe ich auf die Straße. Da müssen wahrscheinlich die Fäuste sprechen oder zumindest habe ich eine physische Präsenz als einzige Gegenwehr, als ultimative Gegenwehr irgendwie suggeriert. Und in Amerika ist es tatsächlich so, dass das ja gerade auch passiert, ne? Also.
Ja, es ist.
Wenn sich die Gesellschaftsschichten zu uneins werden, dann brennt es halt einfach.
Ja.
Und dann ist es aber auch notwendig, dass man was unternimmt.
Und ja, und deshalb finde ich das auch.
Dass man nicht Homestriking macht.
Ja, und deshalb finde ich es sehr richtig, dass die Sportler, die Basketballer, die Baseballspieler, dass die streiken.
Ja.
Und die sagen, ich habe heute Morgen ein längeres Interview gesehen mit Steve Ballmer und einem Trainer, Doc Rivers heißt der, glaube ich. Ich glaube, es ist der Trainer der Clippers, ich weiß es nicht, der gesagt hat, Nee, es wird viel in den Medien geredet, das wäre ein Boykott. Und sagt, es ist kein Boykott, wir boykottieren nicht das Gaskraftwerk, wir werden es auch wieder spielen. Aber es sind auch nicht nur die Spieler, es sind auch die Owners, es sind die Ticketverkäufer, wir boykottieren nicht, wir müssen hier gerade mal innehalten. So, we have to take a breath. So, und wir müssen was Greifbares schaffen, wir müssen was Greifbares, dass die Spiele sind immer weitergegangen, man hat immer weiter gespielt, ist auch als das war mit George Floyd, Basketball, Sport, es ging immer weiter und jetzt, so, naja, enough is enough, so, jetzt muss man was Greifbares schaffen.
Das Gute ist ja auch, dass dadurch auch nicht nur, naja, also politische Journalisten, sondern tatsächlich Sportjournalisten mal gezwungen waren, eine Woche lang über Politik zu schreiben.
Mhm. Und auch als Musiker, als jetzt mit Black Lives Matter war und das mit George Floyd, als das anfing, Alben verschoben haben, Musik nicht rauskam. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, aber das sind Musiker, die sollen ihre Musik machen, das ist Politik, damit haben wir nichts zu tun. Das stimmt nicht. So, Politik betrifft uns ständig und immer. Und wenn wir uns nicht drüber kümmern um die Politik, dann, ich zitiere gerade Trevor Noah, dann kümmert sich die Politik um uns. Und es geht in dem Fall nicht nur um Politik, sondern Menschenrechte sind keine politische Frage. Menschenrechte sind keine Ansichtssache. Das ist falsch oder richtig. Darum geht's da.
Ja, LeBron sagt übrigens auch, Leute, wir Schwarze, wir haben Angst. Ja. Also wir haben Angst um unser Leben. Das heißt,
du kannst nicht,
das ist dann keine Politik mehr.
Nein, und wir können es als Weiße auch nicht nachvollziehen. Wenn wir am Wochenende mit dem Auto unterwegs sind und die Polizei hält uns an, als Weiße in Deutschland und in Weiße natürlich, ich rede jetzt gerade von den USA, dann so, wir sind nicht in einer gefährlichen Situation.
Ja, stell dir vor, du hast deinen Sohn, ist irgendwie 15, 14, geht alleine raus abends das erste Mal so richtig und du weißt eigentlich nicht,
ob deinen
du
Hoodie auf, ja.
Den in einem Stück zurückkriegst irgendwie.
Gut.
Gut, ansonsten habe ich da noch, ja, es ist sehr, auf Englisch sagt man gerne sehr, sehr bleak, was da so passiert ist bei der republikanischen Versammlung da, aber es gab auch ein paar Sachen, wo ich tatsächlich dann auch ein bisschen schmunzeln musste, weil sie so blöd sind. Kayleigh McEnany, ja. McEnany klingt schon so gut, so wie mechanisch. Musste was Positives über Trump sagen. Man hat deutlich gesehen, dass man sie dazu angehalten hat. Und dann hat sie gesagt, weil sie hatte ja irgendwie so eine Untersuchung, ich glaube so eine Krebsuntersuchung oder irgendwas. Und dann hat sie gesagt, man sieht daran, was Trump für ein guter Typ ist, dass er sie danach angerufen hat und sie gefragt hat, wie es geht. Und dann hat sie gesagt, wie so ein Bot. I can tell you that this president stands by Americans with pre-existing conditions. Well, that's something.
Das.
Aber mein liebster Teil war, der Pastor Andrew Bronson, der war bei Erdogan in der Türkei inhaftiert, ne?
Ach so.
Ja, ja. Aus politischen Gründen und hätte eigentlich 28 Jahre da im Gefängnis bleiben sollen. Mhm. Trump hat es geschafft, dass der begnadigt wird oder zumindest hat irgendwie freigelassen. Und ich glaube, Brunson durfte da auch sich bedanken bei Trump. Und Trump hat es aber in diesen, ich glaube, er hat zwei, drei Sätze dazu gesagt, und er hat es in diesen drei Sätzen nicht geschafft, irgendwas, also es war wirklich so, als würde ihn im Inneren was dazu antreiben, ich muss jetzt eigentlich noch echt irgendwas Nettes sagen über Erdogan. Und er hat es tatsächlich geschafft zu sagen, habe ich es mir irgendwo aufgeschrieben, ich finde es jetzt gerade nicht, ja, du bist schon unschuldig gewesen, ne, lieber Pastor, stimmt schon, und aber wir haben es geschafft, dich zurückzuholen. Aber ansonsten, völlig kontextlos, Satz, war quasi einfach nur so mit und, so angefügt, aber er ist schon echt ein wirklich guter Typ über Erdogan.
Also mit anderen Worten, he wishes him well.
Wo habe ich das denn aufgeschrieben?
Mein Gott, ja. Ich glaube, das ist für Donald Trump die hohe Kunst der Diplomatie.
Irgendjemand auf Twitter hat geschrieben, selbst wenn es gut ist, dass der Trump den Pastor zurückgeholt hat, man merkt ihm einfach an, dass er sich gegenüber diesen Diktatoren und autokratischen Machtmenschen angezogen fühlt wie die Motte zum Licht.
Ja.
Ja. Also wenn ihm was imponiert, dann ist es so ein Kraftmeier, würde man hier sagen.
Männliche Stärke. Apropos.
Ich habe noch was von LL Cool J. Ich wollte das ganze Black Lives Matter mal auch, es gibt auch Leute, gibt Schwarze, die optimistisch sind. Mhm. LL Cool J sagt, like my grandmother used to say, it won't be as long as it has been. things will change. Ja. They're changing now and it'll change more. Was er damit sagen will, ist, die Veränderungen finden statt und sie sind viel zu langsam,
ja,
aber sie sind schneller als früher.
Und sie sind groß. Und ja, es gab einen Zeitraum jetzt, wo in jedem Bundesstaat, in jeder größeren Stadt in den USA demonstriert wurde. Das gab es noch nicht, das ist wirklich groß.
Meine Ex-Frau hat mir erzählt, sie hat so ein Bild, sie kennt so ein Bild im Internet oder hat neulich eins gesehen, wo so eine Suffragette irgendwie Anfang des Jahrhunderts da steht mit einem Schild, wo drauf steht, wie lange dauert es denn noch mit unserem Wahlrecht?
Ja,
I got some bad news for you, ja, Miss Suffragette. Es dauert noch ungefähr 70 Jahre. Okay, ja. Chadwick Boseman ist tot.
Ja.
Der Black Panther.
Ach Mann.
Haben wir auch ein bisschen erschrocken.
Ja, auch.
1943 hat irgendwie quasi privat gegen Krebs gekämpft. Niemand hat es mitbekommen, dass es überhaupt hat. Ein paar Filme gedreht.
Ich habe gerade gedacht, du wolltest sagen, er war privat versichert.
Es war hoffentlich auch.
Ja. Es wird ihm nichts anderes übrig bleiben in den USA. Ja.
Okay, aber das ist ein trauriger, aber dann immerhin doch ein Übergang zu unserem Kulturteil der Woche. Rüdiger und ich, und das ist tatsächlich was Erstaunliches, weil wir waren im Kino getrennt voneinander und wurden auch getrennt voneinander befragt.
Genau. Erstaunlich ist, dass wir getrennt ins Kino gehen und dass wir mal wieder im Kino waren. Ich war lange nicht mehr im Kino. Ich war lustigerweise auch im gleichen. Ich habe da weitergemacht, wo ich aufgehört hatte, im schönen Rollberg-Kino in Neukölln.
Wir haben gesehen Tenet.
Ja.
Und Christopher Nolan, starring. Oh, jetzt habe ich dich.
Tut mir leid. Das musst du, die Suppe musst du selber auslöffeln.
Okay. JT.
Ich könnte Kenneth Branagh sagen und jetzt musst du weitermachen. Über Kenneth Branagh muss ich noch viel mehr sagen.
Ja, also es ist Denzel Washingtons Sohn und er heißt JT Washington. Er heißt JD Washington.
Okay, das wusste ich nicht.
Ja, aber ich muss gucken, jetzt muss ich nachgucken, wie er tatsächlich mit Vollnamen heißt. JD konnte ich mir natürlich merken, wegen Scrubs, kein Problem. John David Washington.
Ja.
Genau, erster Hauptdarsteller, zweiter Hauptdarsteller würde ich fast sagen Robert Pattinson und Kenneth Branagh.
Ja, und die Frau schon.
Die Frau, genau. Da kannst jetzt Hörerinnenbriefe hageln, bitte gerne. Ich möchte fast darum bitten, denn ich habe nämlich den Namen vergessen, tatsächlich. Das ist, du weißt es wahrscheinlich auch nicht, oder? Kriegst du denn?
Ich lass dich nur so hängen. Nein, ich weiß auch nicht.
Ja, ich weiß, dass sie Debisky heißt, aber ich weiß den Vornamen nicht. Okay, ich gucke jetzt nach, ich gebe es einfach zu. Elizabeth Debisky, Entschuldigung. I'm very sorry.
Das war ein sehr schwieriger Einstieg jetzt in unser Tenet-Gespräch.
Ja, aber gut. Da offenbart natürlich auch, dass wir irgendwie, wir wissen den Namen von Robert Pattinson, aber wir wissen den Vornamen des schwarzen Schauspielers nicht und wir wissen die weibliche Hauptdarstellerin nicht.
Wir kennen nur Kenneth Branagh und Robert Pattinson. Ja,
die White Dudes. Ne?
Die wir natürlich auch schon vorher oft gesehen haben. Die anderen
aber jetzt, das glaube ich nicht, sollten wir uns nicht entschuldigen. Nee. Sollten wir uns jetzt nicht, keine Ausreden
finden. Ja, hast recht. Du hast vollkommen recht.
Okay, gut. Nach dem schwierigen Einstieg. Irgendwann kommt, es geht in diesem Film, es hat was mit temporalen Verschiebungen zu tun, so viel sei spoilerfrei gesagt. Das ist sehr komplex dargestellt und es gibt so eine Wissenschaftlerin, die auch nie wieder vorkommt im Film, die das Thema das erste Mal anschneidet in dem Film und zu JD Washington, der im Film nur der Protagonist heißt, sagt, don't try to understand it, feel it.
Mhm. Intuition, sagt er dann.
Ja. Und wenn es so wäre, dass man es nur fühlen muss, was vielleicht auch der Slogan ist, den Christopher Nolan ausgibt, dann wäre es ja schön, aber dabei bleibt es nicht. Er gibt sich schon Mühe, man soll es verstehen, er will es aber auch nicht erklären, das wäre ihm zu billig, aber man soll es schon sehr, sehr ernst nehmen, diese ganze Zeitgeschichte.
Ja.
Zeit ist ja immer ein Thema bei Christopher Nolan. Wir haben auch damals Downgrade, wollte ich sagen, Dunkirk darüber geredet.
Dunkirk, aber auch Inception.
Ja, sowieso. Ja, ja.
Ja, so verschiedene Ebenen. Ja.
Time and Space ist so sein Thema.
Ja.
Wie fandest du ihn? Did you feel it?
Das ist der Punkt, das gefällt mir im Einstieg. I didn't feel it. Es ist zu schwierig. Das stimmt nicht. Es ist nicht nur das. Eins, es ist sehr schwierig, dem zu folgen. Ich möchte ihm auch nicht mehr folgen.
Das ist ein guter Punkt.
Ja.
Irgendjemand hat geschrieben, es ist ein bisschen Tory-Porn. hat ein englischer Journalist geschrieben.
Ja.
Also sehr konservatives Action-Geballer, versteckt hinter so einer intellektuellen Zeitreise-Maske.
Ja. Und der Film wäre auch nicht besser, weißt du, natürlich könnte man sagen, du hast vielleicht nicht jede Nuance verstanden und das ist so und deshalb war das so und deshalb hat er an der Stelle das gesagt und hat an der Stelle da gesehen, wie sie das und das tut. Und das ist es aber nicht. Es gibt, und das Gemeine an dem Film ist, dass ich glaube, jeder, der wirklich ein Herz für Kino hat, hat schon Sachen bei Christopher Nolan gesehen, die zum Niederknien sind.
Ja.
So, der kann das und ist auch in diesem Film sind ganz viele Momente drin, die einen ziemlich weghauen und er setzt wie er größere Sachen, also was ich was in Szene setzt, aber auch manchmal Gegenstände und einfach nur Locations. Der Film hat wahnsinnig tolle, so richtige James-Bond-Momente, finde ich, wo der Protagonist Dinge tut, wo man denkt, dass er das jetzt weiß, wie elegant ist das denn? Er steigt von einem Schiff runter, er steigt in ein Auto aus, alles greift ineinander, alles funktioniert, das sind so richtige James-Bond-Momente und dann...
Ja.
Ach, und dann wird mir wieder der Boden unter den Füßen.
Oh, du, jetzt klingelt Nina.
Das ist ein Bond-Moment, das Bond-Girl kommt.
Unser Bond-Girl kommt, ja. Wir machen eine kurze Pause und sind zurück mit Nina, reden aber weiter über Tenet.
Ich mach auf.
Nina ist jetzt bei uns. Hallo Nina. Stört sich, wenn wir weiter über Tenet noch kurz reden?
Nee, ich habe es noch nicht gesehen, deswegen finde ich es schade, dass ich jetzt erst dazukomme.
Okay, aber dann spoilen wir vielleicht was, ne?
Nee, aber ich bin mal gespannt. Könnt ihr es so erzählen, dass ich unbedingt reingehen muss oder muss ich eh gar nicht reingehen?
Das wird schwierig mit der ausschließlichen Empfehlung wird es schwierig. Aber gut.
Aber es ist vielleicht ganz gut, wenn wir Angst haben, für sie zu spoilen, dann spoilen wir auch nicht für die anderen.
Ja, wir kriegen immer Anschluss, weil wir spoilen. Ne? Dann reißen wir uns jetzt einfach mal zusammen.
Weil wir reden gerne dann über Filme so en Detail und dann verraten wir zu viel.
Okay, gut, wir haben gesagt, we didn't feel it.
Na,
okay, ich fand's, der Film nimmt sich selber zu ernst und er ist ein aufgeblasenes Action-Spektakel, was völlig okay wäre, wenn es ein James-Bond-Film oder ein Mission Impossible-Film wäre, aber der Film nimmt sich zu ernst und das ist der Grund, warum ich ihn nicht ernst nehmen kann.
Ja, leider. Ich sag dir noch was, ich möchte es an einer Person auch noch ein bisschen festmachen, ich habe mich wirklich über Kenneth Branagh geärgert. Ja. Ich finde das nicht gut, was er da gemacht hat. Ich finde, er spielt das ohne irgendeine innere Beteiligung und denkt, das wäre die Rolle. Ich habe gelesen, er hat das ein bisschen als Freundschaftsdienst für Christopher Nolan gemacht und das sieht man der Sache auch an und mich hat's geärgert.
Er spielt einen, kann man sagen, Klischee
Waffenhändler, ja.
Ukrainer.
Auch das noch, ne?
Das weiß ich nicht, ob das ein Klischee von Ukraine
ist. Also dieser russische Akzent, dafür hätte ich ihn schon mit dem Auto hinterher schleifen können. Er hat mich, erwischt mich da an einem, das hat mir nicht gefallen.
Rüdiger hat da selbst Erfahrungen als Waffenhändler, wie man das dann so macht.
Ja.
Genau, Rüdiger, das ist doch mal
interessant. Ich mache das immer mit Carsharing-Autos. Dafür habe ich, Sharon Now hat schon gesagt, Herr Rudolf, also das Auto innen drin wirklich schön sauber. Aber sie haben wieder eine AK-47 im Kofferraum vergessen und den Typen hinten an der Anhängerkupplung.
Ja. Als möchte ich das sagen. Ey, also ich meine, da hast du jetzt besser kann ich nichts mehr über Kenneth Branagh sagen. Gut. Eins möchte ich nur sagen.
Das war mein Ziel.
Eigentlich habe ich mir zu ihm notiert, Props for trying so hard. Mhm. Aber eigentlich ist das eigentlich eher ein Anti-Kompliment, wenn man jemand sagt,
ja.
Man merkt, dass das wirklich gut machen wollte, so als Bond-Villain, der so ein bisschen in die Geschichte ikonischer Filmbösewichte eingeht, aber eigentlich.
Das ist doch eigentlich eine ziemlich harte Kritik, wenn man, Nina auch, oder? Wenn man von der Regie gesagt kriegt, ich kann nicht hier beim Schauspiel, ich kenne das so, ich sehe dir so beim Schauspielen zu, dann weiß man doch.
Ja, du gibst dir wirklich Mühe, Kenneth.
Emsig.
Ja, emsig. Betriebsam.
Der emsige Kenneth.
Du bist ein betriebsamer Bond-Villain. Ja. Und ich wollte sagen, keiner der Personen konnte ich so richtig Emotionen ansehen, abnehmen, selbst Frau Debisky nicht. Ich finde, Tom Cruise, Mission Impossible Filme, ich finde, obwohl die ja völlig drüber sind, die transportieren mehr Emotion und Melancholie.
Mm.
Also selbst die angebliche Acting Machine Tom Cruise erreicht mich mehr mit seinem bisschen, er ist ja ein bisschen gebeutelter Held, ne? Erreicht mich irgendwie mehr als tatsächlich die Leute in dem Film. Außer, ich muss sagen, Robert Pattinson fand ich ganz gut.
Mm. Darf ich eine Tom Cruise-Anekdote, die ich die Woche gehört habe, erzählen?
Ja, bitte.
Tom Cruise verbietet es sich, in Filmen mit anderen Schauspielern zu rennen. weil er, so, er selber so irrsinnig schnell ist und er muss dann immer langsamer machen, damit die anderen mit ihm im Bild bleiben und da hat er keinen Bock drauf. Und irgendeine Schauspielerin, ich vermute mal, das könnte Emily Blunt sein in den Film, den habe ich neulich geguckt, den du mir auch empfohlen hast, mit dieser, das nicht weiß jetzt. Die durfte mit ihm rennen, weil die auch sehr schnell ist.
Okay. Das wurde davor gestoppt.
Mhm. Dürftest du mit ihm rennen?
Ich, mit Sicherheit nicht. Ich bin nicht sehr schnell.
Aber sehr groß. Das heißt, im wenn Vergleich er zu zwei ihm, Schritte macht, machst du einen.
Also im Vergleich zu Tom Cruise sehr groß, sonst ja nicht so.
Übrigens, ne, was an diesen Nolan-Filmen allgemein sehr schwierig ist, auch wenn nicht Tom Hardy mit einer Maske mitspielt, man versteht die Leute nicht. Also ich hätte keine Chance gehabt, diesen Film ohne Untertitel zu verstehen irgendwie. Das ist wirklich grotesk, wie weiß nicht, ob wieder Hans Zimmer den Soundtrack gemacht hat, aber wie man echt, Entschuldigung, zugeschissen wird mit Atmo und Soundtrack. In
Soundtrack. Film. Und dieser Soundtrack hatte, finde ich, manchmal sowas so, oh Gott, jetzt soll ich schon wieder reanimiert werden.
Also reanimiert.
Ja, reanimiert. Lustig, ja. Wenn ich so weg, jetzt nochmal 180 zurück, nochmal so ein Rhythmus da rein, weil ich weiß, okay, jetzt kommt nochmal richtig was. Es klingt jetzt alles, man kann auch viele positive Sachen über den Film sagen. Viele Sachen.
Die Anzüge sind sehr schön.
Die Anzüge sind gut. Die Szene mit Michael Caine, wo es auch um Anzüge geht, ist auch sehr gut. Er ist sehr divers besetzt und ich finde den Sohn von Dungeon, ich fand ihn wirklich auch gut. Ich finde, dass er sehr souverän das macht. Ich fand diese indische Frau fand ich großartig. Ich finde, Christopher Nolan kann wahnsinnig gut so Locations ins Bild setzen. Ich habe noch nie so ein sexy Versorgungsschiff gesehen.
wo man Klimmzüge dran machen kann, ne?
Ja. Ja, wobei diese. Das
war ein Spoiler übrigens.
Klimmzüge fand ich immer so ein bisschen alibimäßig. Aber gut. Ja.
Was finde ich, worauf sich Christopher Nolan, glaube ich, sehr viel einbildet in diesem Film, ist, dass er Dinge rückwärts laufen lässt. Mhm. Das ist auch ein Mini-Spoiler, aber das nach 10 Minuten würdest du das selbst sehen, Nina. Und ich finde, das ist nicht so cool, wie ihr denkt, finde ich, den ganzen Film Dinge rückwärts laufen zu sehen. Mhm. Das kann ich übrigens auch auf TikTok machen. Ich kann auch ein Mini-Tenet drehen auf TikTok.
Bist du auf TikTok?
Nina? Nee.
Nein.
Tatsächlich, ich bin relativ analog.
Ah.
Ah. Mhm. Ja. Ich schreibe noch Postkarten.
Ja.
Oh. Mhm. Aus Prinzip, tatsächlich.
Ich mach das auch, aber immer nur in Verbindung mit meinem Onkelchen in Potsdam. Da schreibe ich Bernie immer eine Postkarte.
Ja. Ich habe ganz viele Postkarten aus Potsdam von Rüdiger. Mhm. Ja. Das ist süß, ne? Mhm.
Meistens FKK-Postkarten vom Waldpark Templin. So. Entschuldigung.
Jessica King schreibt in der New York Times. Oder in der Online-Ausgabe. Sie schreibt auf Twitter über ihre Kritik in der New York Times, so quasi als Preview, sie sagt, my New York Times review of Tenet, coming up, which has absolutely no spoilers because the plot is incomprehensible and I only cared about the suits.
Mhm.
Ja, so viel zu.
Gut.
Na gut. Ansonsten folge ich jetzt ausnahmsweise mal deiner Empfehlung und gucke Narcos Mexiko.
Mhm.
Da sprechen wir nächstes Mal drüber.
Gut,
wenn wir mit der Staffel zu Ende sind.
Machen wir gerne.
Genau. Mhm. Dann habe ich noch, wir haben Lovecraft Country weitergeguckt. Nina, hast du schon mal Lovecraft Country gesehen?
Nein, tatsächlich nicht.
Es ist
ein bisschen gemein, so Gäste einzuladen und. Genau.
Nee, weil die Gäste sind ja quasi, die kommen ja nur früher. Die sind ja eigentlich zu dem Thema eingeladen.
Das stimmt.
Über das sie dann auch, wo sie vorbereitet sind.
Richtig.
Die haben ja nur die Chance zu intervenieren, wenn wir über die anderen Themen noch sprechen.
Ich finde das aber total spannend, weil ich hier so eindeutig die Nichtwissende bin.
Gut.
Also ja, ich kann das dann immer so von außen kommentieren.
Das wird sich gleich ändern. Das dreht sich sehr, kann sich sehr schnell drehen mit dem Nichtwissenden bei uns.
Und es wirkt auch manchmal nur so. Wir haben auch schon Gäste gehabt, die dann, ja. Meist besser.
Sie letzte Woche, Anekdote zum Triple.
Mhm.
Ja.
Könnte ich euch auch.
Mhm. Ja, da können wir dich gleich interviewen. Ja. Wir wollten nur sagen, wir haben Lovecraft Country Folge 2 gesehen und lass uns nach Folge 3 drüber urteilen, wie es uns damit geht. Lass uns die alte Brennerpass Empfehlung aussprechen, wenn jemand Lust hat auf etwas, was vollkommen fucking bonkers ist, dann soll er Folge 2 von Lovecraft Country sehen und mir dann sagen oder mir dann schreiben, wie diese Serie nach 2 Folgen nicht zu Ende sein kann, sondern noch irgendwie weitergehen könnte.
Ja.
Weil ich habe keine Ahnung.
Ich habe auch keine Ahnung. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, an welchem Punkt Folge 3 ansetzen wird.
Ja. Okay.
Was ja auch schon was ist.
Dann habe ich nämlich noch einen Musiktipp aufgeschrieben, den du vielleicht eh schon hast. Rüdiger, du bist doch so ein, du magst so Frauen mit elektronischer Musik sehr gerne.
Ja.
Kennst du Kelly Lee Owens?
Nein.
Das wäre was für dich.
Ah.
Der hat ein neues Album namens Inner Song. Die macht so ein bisschen Minimal Techno mit sphärisch, viel Gesang, bisschen wie alte Grimes. Mhm. Müsste dir eigentlich gut gefallen. Kelly Lee Owens.
Gut.
Das hörst du, das ist niveauvoll, das hat Stil. Ich höre hingegen Biffy Clyro Space. Biffy Clyro ist eigentlich ein bisschen eine Männerband, finde ich. Ich mag sie eigentlich nicht, aber die haben eine Ballade gemacht, die heißt Space. Die kann ich 10-mal hören und muss auch beim 10-mal noch weinen.
Weinen sogar?
Ja.
Gut.
Gut. Und jetzt, unser jetzt. Gast der Woche. Das ist unsere Fanfare. Die habe ich von meinem Vater geerbt, diese Fanfare.
Echt?
Das kann nur er und nur er kann es weiter vererben. Und nur ich muss es jetzt auch an meinen Sohn weitergeben.
Kann er es auch schon?
Nee.
Oder ab welchem Jahr kann man dann die Fanfare?
Mit der Pubertät.
Ah. Nee, ja.
Damit man die Oktave schafft.
Wenn er die Fanfarenreife erreicht hat.
Ah.
Ja. Ah. Okay. Nina, ich habe dich ja schon angekündigt mit bekannt aus Film, Funk und Fernsehen, weil es einfach ein Satz ist, den ich immer schon mal sagen wollte. Und jetzt pass auf, wenn man hier Nina...
Ich finde den ganz großartig. Ich hätte den nie mit mir selbst in Verbindung gebracht.
Pass auf. Erstens mal Nina Gnädig, ne? Wir reden über Winter und du bist im Winter geboren. Deshalb bist du, nicht nur deshalb bist du prädestinierter Gast hier. Aber als ich, das ist so toll bei Wikipedia, wenn dann so Leben und Wirken steht, ne? Als wäre man schon tot eigentlich ein bisschen. Dann lese ich hier eine Liste von, in dieser Filmografie, davon wusste ich einiges, aber bei weitem nicht alles, wo es mich wirklich vom Stuhl haut und ich mich frage, wofür, wie soll ich es beschreiben, was du eigentlich alles gemacht hast? Und vielleicht spiele ich den Ball eigentlich an dich ab. Was hast du am liebsten gemacht? Worauf bist du am stolzesten? Also du hast auf jeden Fall irrsinnig viel Fernsehfilm und Fernsehserien mitgespielt, oder? Kann man das so sagen?
Ja, das machen Schauspieler ja, wenn sie fürs Fernsehen arbeiten. Also daran ist jetzt in sich nichts Besonderes. Vielleicht ist mein großes Glück tatsächlich, dass ich so unterschiedliche Sachen spielen durfte oder darf. Also ich habe jetzt, ich komme jetzt gerade als rollstuhlfahrende Mörderin zurück. Das heißt, ich darf einfach mal, ich bin hier im Rollstuhl durch Mitte. Ich sage euch, das verändert wirklich die Wahrnehmung. Ich kenne jetzt jede Bordsteinkante. Mhm. Und alleine, wie gesagt, zu morden und auch gemordet zu werden, finde ich, erweitert das Blickfeld. Aber das weiß Rüdiger auch. Also.
Und zu ermitteln, ne? Du hast viel
und
ermittelt.
Auch zu ermitteln, ja.
Da steht so oft Soko und Soko Stuttgart wusste ich, oder sind so viele andere Sokos noch? Jetzt habe ich mich tatsächlich gefragt, ich war ganz naiv, weil ich nicht damit auskenne, ist es dann jedes Mal eine andere Figur oder sind es so Crossovers, wo du aus der einen Soko in die andere kommst quasi? So, hier ist unser Gast aus...
Nee, es ist tatsächlich...
Amtshilfe.
Ja, genau. Nee, es ist tatsächlich so, dass, dafür liebe ich ja den Beruf, dass man irgendwie halt 365 Leben hat und... Ich hatte ein Leben als Anna Badusi bei der Soko Stuttgart. Da war ich Kommissarin und ansonsten war ich auch tatsächlich öfters die Mörderin bei den anderen Sokos. Aber dafür wurde ich bei der Soko Stuttgart nicht verurteilt. Tatsächlich.
Okay, das ist gut.
Das ist quasi auch anders und sah auch anders aus.
Das ist nicht wie bei Marvel, ist kein Shared Soko Universe. Das ist quasi.
Ach so, nee. Nein, tatsächlich.
Das
war so gut.
Rüdiger hat mich sofort darauf hingewiesen: Mensch, Nina hat doch in diesem roten Kakadu mitgespielt. War das?
Ja. Das
ich bin so großer Dominik Graf-Fan.
Ja, wir beide.
Ja. Oh Gott, aber das war tatsächlich, das ist auch. Das war so mein allererster Drehtag und alles, was ich machen musste, war mit einer Kommilitonin auf dem Fahrrad durchs Bild fahren und scherzen und dann auf die Fresse fliegen.
Oh.
Und darauf haben wir die ganze Nacht gewartet. Das ist so mit mein allererster Drehtag.
Und hast du den
Drehtag
Sturz selber gemacht?
Mhm, ja.
Okay.
Naja, dafür geht man ja.
Dafür
studiert man das ja.
Naja, ja. Oh. Naja.
Wie Tom Cruise.
Wie Tom, genau.
Er macht auch alles selbst.
Mhm. Wir haben auch ungefähr die gleiche Reichweite von oben bis zum Boden, würde ich sagen.
Gut.
Nein, und bei der Soko, das war tatsächlich auch einer meiner allerersten Drehtage. Das war ein Nuttchen bei der Soko Leipzig. Das heißt, ich durfte im ersten Studienjahr auch mal so einen Puff von innen sehen. Dazu kommt man als Frau ja auch nur bedingt.
Nur bedingt. Ich habe eine Freundin, die hat im Swingerclub geputzt, aber das ist was anderes, ja.
Don't go there.
Okay. Mhm. Naja, das ist ja durchaus vergleichbar. Man lernt die Räumlichkeiten wirklich kennen.
Mhm.
Und, Und das war auch tatsächlich insofern zweifelhaft, weil ich meinen Eltern gesagt hatte, dass ich für die Soko Leipzig drehen darf im ersten Studienjahr. Und sie hatten auch gesagt, ich werde was anhaben. Und ich hatte tatsächlich drei kleine Dreiecke an.
Oh.
Und das war dann auch in der Fernsehzeitung. Und meine Eltern haben mich dann angesprochen und meinten, heute Abend kommt die Soko Leipzig. Und ich habe gesagt, woher wisst ihr das? Ja, du bist in der Fernsehzeitung. Hm. Und am nächsten Morgen habe ich dann gesagt, habt ihr es geguckt? Und dann hieß es nur, ja. Und dann kam ich Weihnachten nach Hause und dann lag diese Fernsehzeitung auf meinem Nachttisch und alles, was man sah, war meinen blanken Hintern. Und dann habe ich gedacht, ich werde in jedem Fall Theater machen.
Oh. Ja. Ja, wow. Mhm. Ich, lustig, Eltern können sich manchmal so wenig dann auch
freuen
und vorstellen. Weißt du, ich erinnere mich auch so an Gespräche mit meinem Vater, so, was spielst du da, Rüdiger? Da spiele ich einen Zuhälter, Papa. Schweigen. Rüdiger, du bist doch kein Zuhälter. Ja, natürlich nicht. Ja.
Nein, das tatsächlich, sie lieben mich dafür im Sinne von, sie gucken es sich mittlerweile, glaube ich, tatsächlich an,
ja,
aber mit großem Abstand. Also die Schwäbische Alb, mittlerweile wohnen sie da so Richtung Allgäu, aber das ist sehr weit weg.
Mhm.
Und die Nachbarinnen haben tatsächlich, als damals eine Serie mit mir lief, meine Eltern gezwungen, sich das mal an einem Samstag alle 5 Folgen hintereinander anzugucken.
Von der Soko jetzt?
Nee, von Verliebt in Berlin hieß das. Das habe ich noch während des Studiums gedreht.
Okay.
Und da haben dann tatsächlich meine Eltern wurden dann gefragt, wie es ist. Wie ist das, wenn die Tochter das so im Fernsehen ist? Wie ist das? Wie fühlt sich das an?
Und dann
gesagt, das ist nicht meine Tochter. Wenn sie neben mir auf dem Sofa sitzt, das ist die Nina. Und dann habe ich gedacht, das ist ein Kompliment.
Okay. Ah ja.
So viel zum gut, Thema, weil ihr vorhin gesagt hattet, wenn man die Absicht spürt, ist man verstimmt bei dem ukrainischen Akzent. Wenn meine Eltern sagen, das ist nicht die Nina, dann habe ich gedacht, eigentlich habe ich darauf lange hingearbeitet. Obwohl es mir damals natürlich ganz schwer gefallen ist und auch wehgetan hat.
Mhm.
Nina, du kommst schon aus Heidenheim, ne?
Nein, da komme ich nicht her.
Nee?
Aber ich habe tatsächlich mein Abi auf der Schwäbischen Alb gemacht, in Heidenheim, aber ich komme nicht aus Holne, wie man bei uns so liebevoll sagt, sondern aus Oggehause. Holne, Oggehause, das ist bloß nochmal den Buckel auf.
Musstest du dir diesen Dialekt abtrainieren oder wurde dir der gar nicht so beigebracht?
Ich musste mir den erstmal mühsam antrainieren, weil ich bin ja gebürtige Bayerin und das hat man auch gehört, als ich auf die Schwäbische Alb kam.
Mhm.
Aber wenn du Freunde haben willst auf der Schwäbischen Alb, dann lernst du binnen 3 Tagen koste ruhig deiner Hocke.
Und dann wieder abtrainieren?
Das ist so, also ich kam wohl nach Hause und habe angefangen zu schwäbeln und dann hat meine Mama gesagt, das sind 2 Sprachen. Wir sprechen hier Hochdeutsch. Du kannst, sobald du aus dem Haus gehst, Schwäbisch sprechen. Und als Kind kann man das ja, glaube ich. Das heißt, es war nie irgendwas mit an- oder abtrainieren. Aber es ist tatsächlich... Also ich habe das auch tatsächlich schon für Rollen benutzt, wenn es mir schwer gefallen ist, da reinzukommen, dann hilft das Schwäbische ungemein.
Ja, also, ja, Dialekte helfen.
Total, ich habe ich hatte so einen Monolog, Entschuldigung, jetzt reden wir so lange über den Beruf, ist ja auch eine Berufung, ne? Und die Fischweiber von Brecht, die habe ich mir tatsächlich auf Schwäbisch erarbeitet, weil ich an diese Bodenständigkeit nicht rankam, an dieses... Mhm. Die Eingeweide rausnehmen.
Und hast du es dann auch letztendlich dann im Dialekt gespielt? Oder?
Ja, ja, ja. Ganz breut.
Ja, okay.
Was ist mit dir und Signer Platt?
Signer Platt, das kann ich ja nicht. Ich kann es überhaupt nicht, weil meine Eltern ja auch nicht aus Siegen kommen. Das blieb, ich habe das außen vor, natürlich mache ich das manchmal so nach, weil ich heiße ja, im Siegerland wird das R so gerollt, da bin ich der Rüdiger Rudolf.
Wie wird das? Aber ist das,
wenn du Siegerländer von Weitem hörst, denkst du gerne manchmal irritiert, sind das Amerikaner, weil das so gerollt wird. Also linksrum heißt ein Siegen, rechtsrum. Aber so, ich kann das auch, hier würde jetzt ein Siegener schon mich als Meckes, ein Meckes ist einer von woanders, diese Fremden sind nicht von hier, so erkennen, also das ja.
Hm. Wir haben Nina nicht nur eingeladen, weil sie irgendwie Schauspielerin ist, sondern einfach, weil ich sie kennengelernt habe über eine Podcast-Aufzeichnung und festgestellt habe, sie wohnt in der Nachbarschaft. Mhm. Und bei uns im Brennerpass ist immer schon das Motto, kurze Wege.
Mhm. Ja.
Und, das habe ich Nina gerade schon erklärt.
Ja. Und außerdem, sie eine wunderbare, schlaue, belesene Person ist und finde ich ein Gegengewicht der Vernunft zu unserem Gelaber darstellen könnte. Aber da vielleicht lege ich den, vielleicht mache ich da zu viel Druck jetzt auf dich.
Ich wollte gerade sagen, ausgerechnet Vernunft. Ja. Oh, weia.
Okay, gut, wir werden sehen. Bevor wir über das Thema Winter reden, was eigentlich unser Kernthema war und ein bisschen zu kurz kommen wird, weil es ist tatsächlich ein bisschen was passiert am Wochenende. Mhm. Hätte ich es nicht gewusst, was da passiert, hätte ich spätestens bei meinem morgendlichen Samstagmorgen Joggen gesehen. Mhm. Nämlich großer Auflauf von geistig Verwirrten, möchte ich vielleicht sagen. Ich zitiere mal, weil mir selbst ein bisschen die Worte fehlen für das, was da am Wochenende passiert ist in Berlin. Martin Gotti Gottschild, Rüdiger, kennst du ihn?
Ja.
Kennst du ihn, Nina?
Ja, na klar.
Comedian also und nicht Moderator. Persönlich. Ja. Er schreibt, er beschreibt dir mal das Bild, was sich ihm geboten hat am Wochenende. Leicht zerstreute Muttis, Nazis, Buddhisten, Duett singende LSD-Indianer, serbische Touristen, Busse aus Ungarn, Identitäre, Familienausflüger, deutsche Jungs. Gandhi, zumindest als Plakat mit Hinweis auf seinen Telegram-Kanal. Kanon-Fans, oder Kanan, Kanan, weißt du die für?
QAnon.
QAnon spricht man das?
Ja, ich glaube. Okay.
Unterschiedlichste Leute mit den immer gleichen Schildern, wir sind der Souverän, und mit schöner Zuverlässigkeit mittendrin und nicht übersehbar immer wieder Reichsflaggen. Auf der Strecke, die ich vom Brandenburger Tor Richtung Siegessäule abgelaufen bin, war ich der Einzige mit Maske. Die Berliner Polizei entpuppte sich in ihrem gesamten Auftreten und bei ihren Lautsprecheransagen als sehr entspannt und auf einen ruhigen und friedlichen Ton bedacht. Zitat, damit wir diesen schönen sonnigen Tag hier gemeinsam bis zum Ende gestalten können. Mhm. Irgendjemand hat auf Twitter auch geschrieben, die haben überhaupt keine Wasserwerfer, die haben nur welche, die für linke Demonstranten funktionieren. Mhm. Das wurde aber sehr schnell gekontert mit einem Foto, wo nämlich stand, Entschuldigung, die Wasserwerfer sind hier, die stehen am Bebelplatz. Und am Bebelplatz war die Gegendemo. Also aus dem Witz wurde sehr schnell unangenehmste Wahrheit. Also ich muss diese Eindrücke von, ich habe es nicht so genau hingeguckt wie Gotti. Ich kann diese Eindrücke aber so überwiegend bestätigen, dass es eine sehr bunte Mischung war an Leuten, die ich nicht so ganz verstanden habe tatsächlich auch. Also es war nicht so, es ist nicht so, dass ich meine Abneigung sofort auf 10 Menschen konzentrieren konnte und sagen, typische Corona-Demonstranten, ich hasse euch alle. Sondern da waren auch so Schülergruppen dabei, wo ich mir denke, die haben vielleicht gerade das Abi gemacht. Vielleicht war es auch nur der Ausflug in Berlin und dachten, wir gehen auf eine Demo, weil da ist was los. Aber es war nicht sofort, dass ich sofort mir so eine geballte Antipathie in mir gespürt hätte und gesagt habe, typisch, das ist eine Menschengruppe, die ich eh scheiße finde. Und es ist ja typisch, dass die für sowas, dass die gegen Maskenpflicht oder was auch immer demonstrieren. Also es fiel mir schwer, das ein bisschen einzuordnen. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall, ich da hatte das Gefühl, ich muss vielleicht was unternehmen, aber dann dachte ich, was? Und dann habe ich mich für, dann habe ich mir was ganz Albernes entschieden, und zwar habe ich eine Gruppe, einen Vater, der mit seinen beiden Söhnen alle 3 Tarnhosen und Deutschlandflaggen über die Brücke bei Bellevue gelaufen ist, dann habe ich mich dazu entschlossen, die auszulachen.
Okay.
Ja.
Hatte das einen Effekt?
Verwunderung.
Verwunderung
hat es ausgelöst. Ich hatte allerdings auch den Kopfhörer auf. Ich wusste nicht, ob mir da noch was hinterher gerufen worden ist. Also nichts Lautes zumindest, sonst hätte ich es gehört.
Und du hast auf sie gezeigt und haha gemacht? Also du hast es schon...
Ich habe erst so geschmunzelt, weil ich wirklich ein bisschen schmunzeln musste, weil das Bild war wirklich sehr... Erstmal war es tatsächlich lustig. Die Tarnhosenfamilie mit den Deutschlandflaggen über dem Rücken. Und dann habe ich mich entschlossen zu so einem...
Und waren das lange Hosen oder dreiviertel lange Hosen?
Lange Hosen.
Okay. Weil ich finde, man sieht viel Dreiviertelhosen.
Ja. Das ist ein bisschen aber auch der Jahreszeit geschuldet, ja, glaube ich. Okay. Und dann habe ich mich zu so einem Filmbösewicht, zu einem Kenneth Branagh, lange durchgerungen irgendwie.
Ja.
Genau, da habe ich mir selber ein bisschen zu gut gefallen in der Rolle. Aber ich weiß nicht, was die jetzt, ob das in ihren Anekdoten über den Tag vorkommen wird, dieser jungen Familie mit den Tarnhosen und in Deutschland Flaggen. Ansonsten war ich tatsächlich einfach ein bisschen erstarrt, weil ich dachte, okay, hier sind wirklich, das hat man schon früh, bin früh morgens schon gegangen, man hat früh morgens schon gesehen, das wären mehr als irgendwie 2500 Leute. Mhm. Und die waren da schon sehr eng und maskenfrei unterwegs. Und ich bin nach Hause und habe mich gefragt, Moment, okay, also die NBA demonstriert, weil schwarze Mitbürger erschossen werden in Belarus, landet man 15 Jahre ins Gefängnis, wenn man irgendwie für die bürgerliche Freiheit demonstriert.
Wofür demonstrieren die?
Wofür wird Was hier ist noch
ihre
mal,
Forderung?
Wofür wird hier nochmal demonstriert? Ja. I don't know, man.
Ja.
Worum ging es eigentlich nochmal genau?
Ja, genau.
Es geht nicht, also es geht doch gegen die Bevormundung vom Staat, ne?
Es geht, so wie ich das jetzt verstanden habe, aber es ist ja auch subjektiv, es geht tatsächlich um die Einhaltung der Grundrechte in der jeweils sehr individuellen Auslegung dessen, was da ist. Und ich würde in dem Zusammenhang furchtbar gerne die unkorrumpierbare Sophie Passmann zitieren. Das habt ihr bestimmt gelesen, das Zitat.
Ja.
Die sagt, wir haben ja jetzt sehr einfühlsam über verletzte Versammlungsfreiheit von Querdenkern diskutiert. Wollte nur kurz zu Protokoll geben, dass ich mehrere meiner Grundfreiheiten dadurch eingeschränkt sehe, dass Nazis versuchen, den Reichstag zu stürmen. Mhm. Das fand ich ganz gut auf den Punkt gebracht,
ja,
was
sehr
die
gut.
ganze Debatte angeht.
Ich wollte nämlich fragen, welche Grundrechte verletzt denn der Staat momentan so aktuell und welche Grundrechtsverletzungen könnten schlimmer sein als die Stürmung des Reichstags durch Nazis? Ja. Na, aber im Ernst, was wird denn gerade, also wo strengt denn der Staat, also was ist denn die schlimmste Einschränkung? Frag mal, wenn man so
ich glaube, das ist,
ich weiß gar nicht, ob es Corona-Leugner ist, aber so ein Corona-Skeptiker fragen, was ist denn dein Anliegen? Was ist das, was ist der ideale Outcome von deiner Demonstration, von deiner Anwesenheit heute hier?
Ja, so lächerlich das ist, aber ich glaube, es wird unglaublich viel an dieser Maske, also an dieser Maske fertig. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass es ist wirklich dieses Maulkorb-Ding, dieses, dass die Leute, ich lese ewig lange Texte von Leuten, die bei dieser Demo mitgehen, ich lese keine klare Forderung raus. Bei den Esoterikern lese ich gerne was so, spüre ich hinein, so, willst du diese Maske wirklich tragen? Also am Ende höre ich, Mimi, ich möchte keine Maske tragen.
Ich finde, man muss Yoga-Lehrer jetzt und Lehrerinnen jetzt auch nochmal anders betrachten nach dieser, nach diesen Demos. Wir müssen die nächste Folge Verdammte Erleuchtung müssen wir unseren anderen Approach finden. Da glaube ich, können wir nicht mehr ganz so offen sein.
Naja, Bulli Herbig hat ein Bild gepostet vom Brandenburger Tor, wo dieses schöne Bild, was so mehrfach entstanden ist, dass so deutsche Reichsflaggen, aber auch Reichskriegsflaggen geweht.
Deutsche Handelsflaggen auch, habe ich mich belehren lassen.
Ah, ja?
Vieles ist nur die deutsche Handelsflagge, Rüdiger.
Ah, okay.
Das habe ich auch meinem Kumpel Tim erzählt und er hat gesagt, naja, aber es ist ja scheißegal, ob es die deutsche Handelsflagge ist oder das Hakenkreuz. Das ist derselbe Elefant, der im Raum steht.
Ja, gut. Der vor dem Brandenburger Tor, der Elefant, der vor dem Brandenburger Tor steht.
Selber rosa Elefant.
Wo ist hier der Tierpark? Ja, neben der Regenbogenfahne, diese auf den ersten Blick seltsame Mischung zwischen Esoterik und so Rechtsextremen. Wobei es da, ich glaube, das ist gar nicht so ein Widerspruch, wie man denkt. Also Esoterik und Rechtsradikal, also so Rechtsextrem ist gut, Gedankengut. Bulli, darauf wollte ich zurück. Bulli hat gesagt, diese Mischung fände es schade, dass die damals bei der Bulli-Parade nicht darauf gekommen sind, sowas miteinander zu vermischen. Mhm. Und dann habe ich über Bulli nachgedacht und letztendlich, wenn ich das so zusammenfassen müsste, was ich glaube zu verstehen von diesen ganzen Leuten ist, dass die, und jetzt kommt das nächste Bulli-Zitat, irgendwie mit der Gesamtsituation unzufrieden sind. Mhm. Das ist, glaube ich, der große gemeinsame
Nenner,
dass sie alle sich aus den verschiedensten Gründen und schon lange
ja,
mit der die Merkel, also Merkel muss weg, damit, das ist ein Nenner und keine Maske. Und wie, ich glaube, dass sie sich oft, auch die sich da als total harmlos einstufen, ihnen gar nicht klar ist, wie radikal sie sind.
Also ich.
Weil, sag du mal.
Entschuldige, nee.
Wenn es Corona nicht so gefährlich ist, wenn du wirklich glaubst, dass Corona nicht so gefährlich ist, dann musst du ja quasi an eine unfassbare Verschwörung glauben, dass diese ganzen Maßnahmen, oder diese, die jetzt auch wieder gelockert sind, alles, aber das alles, was in der Welt gerade passiert ist, zu erklären.
Ich glaube tatsächlich, dass dieses, wir nennen es jetzt Verschwörungstheorien, aber ich glaube, dass es einen Unmut gibt, der schon lange währt und lange gärt, vor allem auch schon, und jetzt so exponentiell nach oben geht. Ein bisschen so, mein Eindruck ist, dass die Maske eigentlich wie das Birkenblatt bei Achilles auf der Ferse ist. Dass es sozusagen eigentlich nur dieser eine letzte Punkt war, um zu sagen, da ist man jetzt wirklich verwundbar und der ist der Auslöser für alles andere. Also es gibt einfach so eine krasse Radikalisierung, auch in meinen ehemaligen Freundeskreisen zum Beispiel, in Orten, wo ich das im Leben nicht gedacht hatte.
Ja.
Auch bei Menschen, die unpolitisch sind. Und es gibt so viele, die sich ungehört finden und dann werden die halt so unerhört. Und für mich war das insofern, ach, ich will nicht sagen traumatisch, aber ich war mit meiner Nichte an dem Tag im Holocaust-Mahnmal. Mhm. Und war gerade mit ihr unten in der Ausstellung, was für eine 16-Jährige wirklich sehr eindrücklich ist, wenn die irgendwie aus der Nähe von Stuttgart kommt. Mhm. Und dann hochzukommen, und es ist so, und sie hat unten noch, hat sie mich noch gefragt, aber Nina, wie konnte denn das passieren? Mhm. Und dann gehst du die Stufen hoch,
ja,
und denkst dir so, ich wollte gar nicht, dass die Antwort so nahe liegt.
Ja. Ja. Und das, ich ja. Darf
ja.
ich kurz?
Sehr gut, ja, bitte.
Unsicherheit, Angst, mhm, Desinformation. Ne? Auch ein bisschen nicht damit klarkommen, dass die Zeiten sich ändern. Diese ganzen Paradigmenwechsel von Technik, Krieg, was der Geier was. Die Leute haben natürlich, die haben einfach Schiss. Das ist immer, man könnte sagen, auch der, vom Instinkt her schalten sie so ein bisschen auf Notstrombetrieb, moralisch oder ethisch, weil sie sagen, hier passieren zu viele Veränderungen, damit komme ich nicht zurecht. Und, aber das ist natürlich, am Ende bleibt natürlich trotzdem die Art, wie man mit der Angst und der Unsicherheit in der Gesellschaft, mhm, umgeht. Und so geht man halt nicht damit um. Mhm. Ich möchte nur sagen, ich möchte da nicht, natürlich kann man auch sagen, okay, unser föderalistisches System, jedes Bundesland macht andere Corona-Regeln, irgendwie jedes Land macht es anders, gibt es einen Impfstoff, gibt es keinen. Also sicher hat der Staat auch was zur Verunsicherung beigetragen, aber das ist mir alles, ich will es einfach nur mal erwähnt haben fürs Protokoll, aber das sind für dich alles keine guten Ausreden. Genau wie wir, wie du anfangen wolltest zu begründen, warum wir John Davids vollen Namen nicht gewusst haben oder den von, mhm, Elizabeth Debicki.
Ja,
genauso darf man da gar nicht ansetzen. Das meine, mhm, ich damit. Man sollte sich einfach verdammt nochmal für, jeder sollte sich verdammt nochmal dafür entschuldigen, dass er da am Samstag, ja, mitgerannt ist.
Und das ist auch etwas, was ich schwer vermisse und nirgendwo höre. Ich höre nur, wenn man
Einsicht,
den offensichtlichen Vorwurf macht, warum lauft ihr hier mit Rechtsradikalen? Dann höre ich gerne also ein esoterisches Geschwurbel, naja, so links und rechts ist eh aufgehoben und wir sind eh alle eins, und ich höre keine Distanzierung davon. So, also sie finden es gemein, dass man sie in einen Topf schmeißt mit den Rechtsradikalen, aber ich höre auch keine Distanzierung, ich sehe nichts in der Form.
Die große Gefahr, die ich daran sehe, ist, solange wie das, Jan Böhmermann hat geschrieben, solange die Reichstagskuppel nicht brennt, haben wir Deutschen noch kein Problem. Mhm. Und ich glaube, wohl uns, solange wir das Ganze noch verharmlosen oder verballhornen oder hinterfragen können, ich glaube, das Problem liegt einfach so dermaßen viel tiefer, dass wir es tierisch ernst nehmen müssen, dass wir eigentlich, mhm, auch die Leute, die da auf die Straße gehen, ernst nehmen sollten. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, dass das ist wie so ein Strohfeuer, das anfängt zu brennen.
Ja, nimmst du das Phänomen ernst oder nimmst du die Leute tatsächlich ernst? Im Sinne von,
redest, ich nehme das Phänomen.
Willst du mit einem einzelnen Menschen, der damit geht, diskutieren und sagen, pass mal auf, ich nehme dich jetzt mal richtig ernst mit deinem Problem, sag mal, was dich eigentlich so bedrückt. Meinst du so oder nimmst du, mhm, eher das Phänomen?
Ja, sowohl als auch. Ich glaube, dass Angst uns noch nie zu etwas Gutem geführt hat, also jeden für sich, und dass das auch ganz diffuse Ängste sind und ganz unterschiedliche, und dass aber Angst auch so ein kleinster gemeinsamer Nenner ist, und da kann man quasi unter der gleichen Flagge marschieren, egal welche Farbe die oben drauf hat. Und, mhm, Angst nicht ernst zu nehmen, das ist, was mir Angst daran macht. Weil ich glaube, das ist, was schon mal passiert ist tatsächlich, und dass Corona jetzt nur der Auslöser dafür war. Ich glaube nicht, dass Corona das Problem ist.
Also Angst ernst nehmen oder das Phänomen ernst nehmen, mhm, das würde ich auch unterschreiben, und vor allem das benennen. Also nicht, mhm, nur immer von Chaoten sprechen, sondern, mhm, tatsächlich auch von fucking Nazis sprechen und Rechtsextremen, mhm, und nicht immer gleich im selben Atemzug irgendwie linke Gewalt oder irgendwas. Mhm. Wenn Nazis den Reichstag stürmen, dann muss nicht der nächste Satz, aber übrigens, wir haben auch ein Problem mit linker Gewalt sein. Mhm. Also, mhm, das wäre mir wichtig. Aber, ja, ob ich mit Leuten wie Attila Hildmann reden möchte.
Nein, das
darum geht's.
Oder ihm vielleicht, vielleicht einfach nur gucken, dass die Leute keine breite Akzeptanz finden und auch nicht irgendwo auftauchen. Ich habe nicht Lust, mit jedem zu reden.
Aber ein Ernst nehmen ist ja auch, ein sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Ist ja auch ernst nehmen.
Ja, genau. Man merkt ja,
oder Angst. Mhm. Ja.
Es geht mir nicht um die Akzeptanz, es geht mir nur, wie soll ich...
sich nicht drüber stellen.
Die Demokratie beinhaltet eben, dass es verschiedene Richtungen gibt und man sich aber auf eine gemäßigte Form einigen kann. Und ich habe das Gefühl, die Demokratie ist als solche in Gefahr. Die Demokratie, so wie wir sie leben oder so wie wir sie kennen, auch so sehr kapitalistisch, ist in sich in Gefahr, weil die, glaube ich, einfach nie endlos sein kann. Mhm. Die kann nicht immer weiter exponentiell nach oben wachsen. Aber auch überhaupt diese Formen zu sagen, wie wollen wir miteinander leben? Und ich habe das Gefühl, es gibt da einfach wie so eine soziale Schere, die sich entzweit. Und da steht diese schweigende Mehrheit, die einfach auf gar keinen Fall mehr schweigen darf. Und ich glaube, es ist nicht die Antwort, dass wir einfach nur sagen, das sind Chaoten, sondern das ist viel schlimmer. Und ich finde es verantwortungslos, nicht darüber zu reden oder jetzt nicht sich politisch zu positionieren.
Mhm. Ja, das zeigt ja auch das Dilemma von meiner bisschen blöden Aktion, von meinem...
Fahrradgelächter?
Ich bin ja nicht Fahrrad gefahren, ich war laufen. Ach so. Ja.
Ah. Mhm.
Ja. Von meinem Laufgelächter. Auf der einen Seite möchte ich natürlich die Leute erziehen dazu, dass sie sehen, dass es lächerlich ist, was sie machen, dass es einfach nicht cool ist. In der Menschheitsgeschichte hat es schon immer geholfen, Leuten zu zeigen, dass es nicht cool ist, was sie machen. Weil cool will, also wenn ich jetzt sage, cool will jeder sein, dann heißt es nicht das, was wir meinen, zu cool for school, sondern dann meine ich halt, keiner will der Depp sein. Ne? Mhm. Und ich glaube, da schließt sich, so albern meine Aktion ist, schließt sich doch wieder ein bisschen der Kreis zu dem, was Nina sagt, nämlich indem ich viel darüber rede und den Leuten zeige, dass es nicht cool ist, was sie machen, sondern dass es einfach irgendwie sehr problematisch ist und schlecht für die Gesellschaft, für ihre Kinder, vielleicht für ihr eigenes Portemonnaie auch letztlich. Ja. Ich glaube, damit kann ich auch
was erreichen. Ja, das ist gut. Das ist so ein bisschen wie in der Kindererziehung. Man möchte dem so die Energie entziehen. Leute, ihr seid hier nicht gerade, also das ihr, wir nehmen euch ernst, aber das, ihr seid gerade auf keinem guten Weg. Man möchte so ein bisschen ihnen die Hoffnung nehmen, dass hier gerade was richtig Großes beginnt. Es darf hier nichts richtig Großes, es darf nur nicht, sondern es beginnt hier gerade nicht richtig Großes. Die allermeisten Deutschen leiden auch unter Corona. Also auch viele, die ich kenne, wo auch Leute an Corona gestorben sind, die ihren Beruf nicht ausgeben können und sowas. Natürlich finden die Maske auch nicht toll, eine Maske aufzusetzen, aber sie tun es halt. Ja, ich bin auch Corona-Gegner. Ich finde Corona ganz bescheuert. So, es schränkt unser Leben mächtig ein. So, aber da findet eine komische Verwechslung statt.
Ich frage mich immer, was du als Syrischer... Entschuldigung, Nina.
Mir ist nur gerade ein Einfall gekommen. Du hast gesagt, du hast Kopfhörer getragen, als du gelacht hast. Vielleicht haben sie einfach gedacht, du hast was Lustiges gehört.
Du hörst Brennerpass.
Nein, das glaube ich war eindeutig.
Also du meinst, sie haben das
war
nicht...
eindeutig.
Okay.
Ja, das war sehr eindeutig. Ich habe es ihnen schon auch ich habe mit dem schon gestellt. Bin ja aber ha und dann weitergelaufen, sondern ich habe mich schon, war schon langsam, habe mich den zugewandt und das war schon sehr eindeutig also, zu verstehen.
Verstehen kann ich das schon.
Das finde ich halt das, was, also die so ein bisschen das Fazit, was man aus unserem Gespräch jetzt auch ziehen kann, ist, dass man das natürlich ernst nehmen muss, sehr verdammt ernst, weil da geht es um verdammt wichtige Sachen und da geht es auch tatsächlich darum, dass unsere Ethik und unsere Demokratie ein bisschen in Gefahr ist und man jetzt mal wirklich gucken muss, dass diese Demokratie, die man so als intellektuelles Konstrukt entworfen hat, ob die auch wirklich was aushalten kann und wie viel die aushält und ob wir es aushalten müssen, aussitzen vielleicht im schlimmsten Fall oder ob wir was unternehmen müssen. Das sind alles ganz grundlegende Fragen. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass man es verdammt ernst nehmen muss, aber ich bin mir nicht sicher, ob man die Leute so individuell so wirklich sehr ernst nehmen muss. Weil, Entschuldigung, wenn ich das sage, da ist einfach extrem viel fucking Dummheit unterwegs auf den Straßen.
Ich meine auch tatsächlich einfach die Angst als solche. Also das Gefühl, dass Menschen der Gesellschaft nicht verloren gehen dürfen.
Nein, ich verstehe dich, ich will nur sagen, dass wenn man allgemein davon springt, diese Leute ernst zu nehmen, dass ich dem nicht ganz bedenkenlos zustimmen möchte.
Ist auch ein Grund, ich weiß nicht, wie ihr damit umgeht, aber warum ich lese auf Facebook immer mal wieder von Leuten und Kollegen und Leute, die man besser kennt, Leute, die man nicht so gut kennt, Sympathie für diese Demonstration und ich habe auch schon Leute gelöscht, aber ich habe sie noch längst nicht alle gelöscht. Ich weiß wirklich manchmal, ich will es auch manchmal, es fasziniert mich auch, ich will es lesen. Ich ab und zu formuliere ich auch schon in Gedanken, ich könnte ruhig sein, wenn ich peinlich bin, in Gedanken Statements dazu. Manchmal tue ich es, manchmal nicht. Ich weiß nicht, wie man damit umgeht. Ist das auch eine Form von Ernst nehmen?
Ja, bei Freunden ist es ja nochmal was anderes, finde ich. Und da ist es vielleicht auch wirklich gut, in die Ansprache zu gehen. Und so ein bisschen so wie die 1000 Briefe, die man an die Ex schreibt oder an den Vater, die man nie abschickt. Ich glaube, in dem Fall muss man es abschicken mal, hin und wieder. Hin und wieder musst du den mal schreiben oder einen Kommentar.
Oder dann mal telefonieren, ja.
Das mit dem Löschen, das hat mir tatsächlich auch ein Kollege gesagt, weil ich das auch gemacht habe. Dann meinte er, aber damit unterbrichst du die Diskussion, damit kappst du genau das Band.
Ja, genau.
Natürlich entfacht das auch immer wieder eine Diskussion. Also ich habe tatsächlich... ich habe Freunde an der Ostsee.
Ach so, Leute, die das mitgekriegt haben, dass du sie gelöscht hast.
Genau, nein, ich habe Freunde, die sich so radikalisiert haben, dass ich gefragt wurde, wieso hast du ein Problem mit einem Nazi befreundet zu sein?
Ja.
Und wir kennen uns seit Beginn der Schauspielschule. Aber da eben dann aufzuhören zu diskutieren, nicht mehr hinzufahren, ist das die Lösung? Und das frage ich mich nur im ganz Kleinen. Weil, und ich glaube nicht, dass wir jetzt damit dem gerecht werden, indem wir es dann groß machen. Wie du sagtest, wie geht man mit dem blauen Elefanten um? Spricht man über ihn, aber im Raum ist er sowieso. Aber ich will noch tatsächlich, weil mir das so. Ich liebe Erich Kästner, auch wenn der sehr dogmatisch ist, aber eigentlich ist er ja als Kinderbuchautor bekannt und ich muss das vorlesen, weil mich das einfach dieses Wochenende auch so krass beschäftigt. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr auf. Sie ruht erst, wenn sie alles unter sich begraben hat. Das ist die Lehre. Das ist das Fazit dessen, was uns 1933 widerfuhr. Und ich will nicht alte Zeiten neu heraufbeschwören. Aber was sollen wir denn sonst tun? Also ich...
Ja, aber da sind wir wieder bei der Frage, wo wir uns, der wir auch schon mal eine ganze Sendung gewidmet haben, was können wir denn eigentlich tun?
Also was ich zum Beispiel großartig finde, ist, dass sich Kollegen, Freunde von mir auf den sozialen Medien ganz klar politisch engagieren, positionieren und da ist es, und es ist ja auch was in Bewegung und Halleluja soll es auch sein. Also ich finde es auch ganz wichtig zu sagen, in welche Richtung wollen wir als Generation gehen. Ich finde, das fängt bei uns auch reichlich spät an, muss ich sagen. Also meiner 16-jährigen Nichte, als die das sah, stand ich gegenüber und dachte, du hast recht, die Black Lives Matter Diskussion oder dass die erst jetzt kommt, im Jahr 2020, das ist beschämend. Und da gibt es viel Altes, was jetzt hochkommt, was wir hinterfragen müssen. Aber wie damit umgehen, was mir hilft, ist, wenn Leute erstens sich positionieren, zweitens informieren, also sowohl die Sophie Passmann als auch jetzt dieses Zitat, das habe ich einfach von Kollegen. Und das hilft mir, weil ich A merke, die denken genauso nach wie ich, die sind genauso unruhig wie ich, die helfen mir weiter zu denken, irgendwie auch umfassender zu denken.
Ja, sie formulieren Dinge, die man auch so gedacht hat, aber man selber noch nicht so klar gesehen hat, ja.
Und vielleicht dieser Wunsch nach einer friedvollen, ähnlich wie bei Black Lives Matter, eine friedvolle Bewegung.
Ja, aber wenn ihr beide euch jetzt weiter informiert und wünscht euch friedvolle Bewegung und informiert euch noch weiter und schreibt ab was sozialen Medien oder in Podcasts oder so,
was
passiert dann? Ja. Nichts, weil ihr eigentlich, Entschuldigung, weil ihr eigentlich schon vorher, ihr wart schon vorher auf der richtigen Seite.
Das schlägst du vor, Bernd.
Ja.
Let's just put it out there.
Ja, ja, du ist. Naja, was heißt richtige Seite? Es gibt ja die Seiten und es gibt ja auch. Also, mir hilft das schon, dass ich das von anderen lese und ich bin ja auch noch nicht. Ich bin ja nicht fertig. Also, auch wenn jetzt bei Black Lives Matter.
Aber es ist nicht zu spät, sich jetzt einfach noch erstmal weiter informieren und schön ein Bild machen und sich noch zu bilden. Ist es nicht das, was eigentlich jetzt nicht mehr hilft?
Ja, ich rede jetzt gerade nur von mir, genau. Also dass ich so, ja, ich habe immer noch bis vor kurzem Dinge zum Beispiel gesagt, die eigentlich, wenn man es vielleicht rassistisch sind. So, also das will ich damit sagen. Mein Weg ist ja noch nicht zu Ende. Es passiert einem einfach durch die Art und Weise, wie man groß geworden ist. So, und wie man geprägt ist und sowas. Also,
ja. Ich finde, das kann man alles nebenbei machen. Ich finde, wir dürfen uns nicht zu viel Zeit damit verschwenden, uns mit unserer persönlichen, intellektuellen und ethischen und moralischen Entwicklung zu beschäftigen. Ich glaube, da wird die Zeit knapp.
Da ist was dran.
Den Gedanken, den ich hatte, bei den Bildern und bei den Videos war, zu sagen, wenn es diesen Unmut gibt, warum bleibt er so diffus? Also warum gibt es nicht zum Beispiel die Yogalehrer, Esoteriker, Familienausflügler und wie sie da alle benannt wurden, die sagen, wir möchten darauf aufmerksam machen, dass wir uns vergessen fühlen oder was auch immer, aber wir distanzieren uns ganz klar. Also warum gibt es nur dann sozusagen diese eine Bewegung? Das leuchtet mir überhaupt nicht ein, statt zu sagen, es mag rechtsradikale Demonstrationen geben, auch das gehört eben leider zu unserer Demokratie dazu, aber die Zahl wäre deutlich kleiner und die Familienausflügler und die Corona-Skeptiker oder die, die eine neue Welt fordern oder was auch immer. Also versteht ihr, dass das nicht eine große, also scheinbar bunte Mischung ist, sondern dass man sich ganz klar verhalten kann. Und das findet gerade nicht statt. Also es gibt entweder, wie du sagst, die richtige Seite, was ja auch schon wieder fragwürdig ist, weil nee,
das
Schweigen
ist, eben, ist. Das ist eben, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das ist eben nicht fragwürdig, was die richtige Seite ist. Ich glaube,
ja, das meine ich.
Das ist eben nicht mehr fragwürdig. Das ist das, was die, das ist ein Spiel, was die Medien treiben. Mhm. Links, rechts, etc. Was ist eigentlich die richtige Seite? Wie kann man eigentlich noch differenzieren? Es ist nicht besonders, es ist schwer. In vielerlei Hinsicht gibt es so Schattierungen im Leben und moralisch. Aber in dem Fall, von dem, wovon wir jetzt hier sprechen, ist es eben nicht schwer. Da muss ich eben nicht differenzieren.
Mit richtig meine ich das Schweigen. Ich finde, die meisten von uns, genau das, was du auch gerade benannt hast, stehen eben noch entweder schockiert oder fragend oder sonst was da und jeder macht es mit sich selber aus. Und dann gibt es eben andere, die laut sind und die sind so viel lauter, statt zu sagen, wir sind so viel mehr, wir sollten dann dementsprechend so viel lauter sein und das ist genau diese in Aktion zu treten.
Ja, und das Lautsein ist ja im Moment nicht so leicht. Also es gäbe ja auch eine viel, viel, viel größere Gegendemonstration gewesen, wenn nicht Corona wäre, wir müssen ja auch Abstand halten und Maske tragen und so.
Und Homestriking machen.
Ja, das ist gerade insofern gesehen, den Idioten gehört deshalb gerade die Straße. Ja. Deshalb gehört den Idioten gerade die Straße.
Ich will jetzt das Ganze nicht, wir haben jetzt eine Diskussion geführt, in der wir alle sehr ernsthaft und sehr besorgt geworden sind und ich will jetzt auch nicht alles runterspielen und entwerten, weil ich bin genauso besorgt und ich bin vor allem entsetzt und ich bin vor allem auch ziemlich genervt. Aber was man nicht vergessen darf, ist der Wunsch des Menschen, gerade in Corona-Zeiten, zum Event. Und der Event-Charakter von so einer Kack-Demo zieht natürlich auch einfach sehr viele, früher hat man mal gesagt, Schaulustige an, die sich einfach mit einer Sache gemein machen, was sie nicht entschuldigt. Aber ich denke, da ist auch viel Hedonismus dabei, bei so einer Demo mitzulaufen.
Oh ja, und die ganzen Handys und alles. Du weißt, du wirst bei jeder Gelegenheit gefilmt. Und
die Kinder kannst du auch mitnehmen. Die Kinder, und wenn die Bullen kommen, nimmst du ein Kind auf die Schulter.
Und auch ein bisschen Körperkontakt.
Ja.
Also.
Ja, das ist wie Tanzen, im Fitzcarraldo.
Ja, oh Gott. Jetzt hast du.
Das ist ein Insider.
Genau.
Im wahrsten Sinne.
Diese komische Mischung dann auch, jetzt wirklich konkret, um nochmal zur deutschen Polizei zu kommen, also dass dann drei Polizisten da heldenhaft stehen müssen und den Schlagstock schwingen müssen, um den Sturm des Reichstags zu verhindern, den die drei wahrscheinlich auch nicht hätten aufhalten können, wenn die da hochgerannt sind, nicht plötzlich wahrscheinlich selber überrascht gewesen wären, dass es so leicht geht. Also es wurde mir, wir sind ja nicht weit entfernt gerade vom Regierungsviertel. Es war den ganzen Tag Polizeihubschrauber, man bekam so ein Los Angeles-Feeling. Ständig hörte man Polizeisirenen, man bekam so ein Bild von sehr viel Polizei, sehr viel Sicherheit. Letztendlich stehen da nur drei Polizisten und ich denke wirklich, warum war dann dieser Hubschrauber da oben?
Ja, aber weißt du was? Erstens mal ist bei jedem Hooligan-Auflauf, wenn St. Pauli gegen Rostock spielt, mehr Hubschrauber unterwegs als jetzt hier. Das muss man auch mal sagen. Und zum anderen, wo waren wir denn? Wir waren Kaffee trinken und joggen. Also wir haben. Was haben wir denn gemacht? Ne? Wir waren ja auch nicht am Bebelplatz. Oder warst du am Bebelplatz?
Nein, aber wir sind ja auch. Naja, wir reden doch jetzt gerade von der Polizei. Also warum stehen dann nur drei Leute am Reichstag?
Ja, warum stehen nur drei Leute am Reichstag? Warum stehen wir nicht am Bebelplatz?
Ja, auch aus dem, was ich da eben gesagt habe, auch wegen Corona.
Na, ich bin mir nicht sicher, ob es nur an Corona liegt. Es liegt tatsächlich auch ein bisschen, dass wir einfach ein bisschen mehr physische Präsenz zeigen müssen. Das ist zu einfach, sich rauszureden und sagen, die Corona-Idioten. Wir können uns Masken aufsetzen und wir können uns in größeren Abständen bewegen.
Na gut, also.
Dann kriegen wir vielleicht keine 50.000 Leute zusammen, aber selbst wenn es 10. Aber selbst wenn wir nicht 50.000, dann ist es immer noch besser als das, was da am Wochenende war, was zu wenig war. Ja. Und ich will jetzt nicht wieder meinen alten Dings rauskramen. Ich glaube, Rüdiger, man muss auf die Straße gehen, auch mal die Fäuste sprechen lassen. Ich übertreibe dann natürlich auch ein bisschen. Aber Das ist so, wie es jetzt läuft, ist,
Nina,
zu, ist,
mich
auch,
an.
Ist, ja. auch, ist auch ein bisschen zu wenig, ja. finde ich.
Gut.
Gut, jetzt, ich möchte noch mit einem Zitat enden von einem Landsmann von mir.
Neugierig.
Jemand offensichtlich aus Bayern, den man gefragt hat auf der Demo, ein Reporter oder weiß nicht, wer es war, haben Sie denn eine Maske dabei? Und der gesagt hat, ich habe nie eine Maske gehabt, weil ich habe einen IQ von 120, das ist mir sogar zweimal bestätigt worden und deshalb bin ich befreit von der Maske.
Das
ein schönes, schöneres Schlusswort kann man eigentlich nicht machen zu der Demo am
das
Wochenende.
Gut.
Okay, wir haben schon...
Hat man nicht ein Thema noch, ein
anderes? Ja, wir haben schon eine Stunde 20 Sendezeit.
Oh yeah.
Und wir haben ein Thema Winter. Und unser Spezialthema der Woche wird immer von Rüdiger eingeleitet.
Ist das so?
Ah, ja, der macht einen sogenannten Downbreak, indem er quasi die Hard Facts und alles, was es rund ums Thema Winter zu wissen gibt, nochmal für uns zusammenfasst. Deshalb sage ich, Rüdiger Rudolf, would you please break Winter down for us.
Und nach einer Stunde 20 habe ich mich wirklich gefragt, Bernie, ob du mich je fragen wirst. Winter. Wintermantel, Winterreifen, Winterschlaf, Wintersaison, Winterferien, Winterfell. Winterfell, winter is coming. Winter. Von Althochdeutsch Winter zurückzuführen auf irgendetwas Germanisches, was wiederum von einem indogermanischen irgendwas kommt. Es ist etymologisch unklar, was in jedem Fall irgendwie feucht, glänzend oder Wasser bedeutet. Übrigens wie das Thema des Brennerpasses vor zwei Wochen, Humor. Es bleibt also weiter feucht. Der Winter ist eine Jahreszeit. Darauf können wir uns, glaube ich, alle einigen. Jahreszeiten entstehen durch die Erdrotation. Wie Erdrotation, wie das jetzt alles so genau funktioniert, können wir hier nicht erklären. Das macht der Rasenfunk in seinem Rasenfunk Royal Winter. Astronomisch und damit kalendarisch beginnt der Winter mit Beginn der Wintersonnenwende. Höre Rasenfunk. Bei uns hier in der Nordhemisphäre, übrigens Nordhemisphäre, ist, kennt ihr diese Wörter, die man ein Leben lang falsch ausspricht? Es heißt natürlich Nordhemisphäre. Ich habe immer Nordhemisphäre gesagt.
Ja, zum Beispiel Diakonie.
Mhm. Ja, wir haben alle so Wörter. Bei uns hier in der Nordhemisphäre ist das am 21.
Nee, Entschuldigung, das war falsch. Entschuldigung, ich muss mich berichtigen. Diözese was? Diözese.
Das Ablativ.
Das war der Diözese. Ja. Zyste. Das war das Wort.
Zyste.
Diakonie ist einfach. Da gibt es nur. Okay. Entschuldigung.
Nein, du hast recht. Also die Wintersonnenwende bei uns hier in der Gegend 21. oder 22. Dezember. Meteorologisch beginnt der Winter am 1. Dezember und umfasst die Monate Dezember, Januar und Juli. Spaß. Februar. Phänologisch kann der Winter davon aber stark abweichen. Meist wird der Winterbeginn gleichgesetzt mit dem Entstehen einer geschlossenen Schneedecke. Hören Sie nun ein paar berühmte Winterzitate. Die Deutschen haben 6 Monate Winter und 6 Monate keinen Sommer. Und das nennen sie Vaterland. Von Napoleon. Der Winter zähmt Mensch und Tier. Shakespeare. Dem fleißigen Hamster schadet der Winter nichts. Deutsches Sprichwort. In der Kunst geht der Winter oft einher mit Tod, Schlaf, Alter, Einsamkeit, Verzweiflung und kalten Füßen. Im Real Life kommt Rüdiger Rudolf im Winter gut drauf. Für ihn ist der Winter die Zeit der Liebe. So hat er doch seine ersten Stelldicheins nicht etwa im Frühling, im Wonnemonat Mai, sondern eben an nasskalten Novembernachmittagen und schummrigem Licht. Für die Liebenden ist auch im Winter Frühling aus Russland. Hier noch ein paar Rekorde. Weltweit. Die weltweit niedrigste Temperatur wurde mit minus 89,2 Grad Celsius im Juli 1983 in Vostok gemessen. Da ist der Juli, da steht wirklich Juli.
In Bloody Vostok, oder?
Ja,
in Sunday Bloody Vostok.
Bloody Vostok. In Europa gab es den wärmsten Winter 2019-2020 mit 3,4 Grad Celsius über den durchschnittlich gemessenen Temperatur. Ich möchte darauf bitten, im Januar hatten wir einen Brennerpass, wo ich sagte, Bernie, es ist verdammt warm. Da hast du doch gesagt, nee, ist doch ganz normales Januarwetter. Es war tatsächlich der wärmste.
Alright.
Jetzt das Payback, Bernie. Ja. Payback. Genau, und die tiefste Temperatur in Deutschland, 87,8 Grad. In Hüll, Oberbayern natürlich, die höchste Schneemenge, 1944 am 2. April auf dem Zugspitzblatt, 8,3 Meter. Ich glaube, die hatten da eigentlich andere Sorgen. Und ja, da war auch der höchste Schnee mit 1,50 Meter. Jetzt wird's banal. So viel zum Thema Winter.
Ja, können wir eigentlich auch nach Hause gehen, nachdem
das
so ausführlich
ist. Wow.
Packen ein.
Ja, eigentlich würde ich mir danach einmal in Ruhe anhören.
Über unsere emotionalen Zugang zum Thema Winter sprechen. Und bist du im Winter geboren, Nina, ne? Mhm. Ich ja schon sagte. Macht das was mit einem, wenn man im Winter Geburtstag hat? Ich als Sommerkind kann das nämlich nicht nachvollziehen.
In Schlagweite zu Weihnachten? War das geschenketechnisch?
Wir sind definitive Sommerkinder, Rüdiger und ich. Mhm. Jetzt kommst du.
Na, ich bin, glaube ich, vom Gemüt auch eher ein Sommerkind, aber ich liebe es, im Winter Geburtstag zu haben. Und ich sollte tatsächlich am 24. geboren werden. Und die pure Neugier hat mich dann früher kommen lassen. Wenn ich das gewusst hätte, ich sage immer zu meiner Mama, ich habe noch 3 Wochen gut bei dir.
Ja.
Und ich bin auch wahnsinnig gerne Schütze, ohne dass ich mich wirklich mit Sternzeichen befasse.
Was macht der Schütze so?
Also wir sind alle Feuersternzeichen in meiner Familie und deswegen bin ich froh, auch eins zu sein.
I don't even know what that means.
Ich kenne mich ehrlich gesagt
auch nicht mal, was ein Feuerstern. Da musst du den Rasenfunk real hören.
Also,
Gott. Was sagt man dem Schützen zu?
Ich habe tatsächlich immer nur wahnsinnig positive Eigenschaften, aber wahrscheinlich kriegt immer jeder, der sein Sternzeichen sagt, kriegt dann immer so die positiven Eigenschaften eines Schützen.
Im Hintergrund googelt Bernie den Schützen.
Eigenschaften Schütze googelt. Okay.
Verstehe.
Ja. Oh, ja.
Sprich weiter, Nina.
Jedenfalls, das Tolle für mich war, dass immer, wenn es kalt wurde, ich wusste, jetzt kommt alles so Schlag auf Schlag. Der erste Advent, damit eigentlich auch schon so der erste Schnee auf der Schwäbischen Alb.
Dann ist nur noch eine gute Woche bis zu deinem Geburtstag.
Dann kommt erst noch Nikolaus, dann kommt mein Geburtstag.
Natürlich Nikolaus
dann
auch noch.
Kommt der Geburtstag meiner Mutter.
Ja.
Und dann ist auch schon quasi Weihnachten.
Und noch
und
Silvester.
Dann noch Silvester und dann
das ist ja,
von da aus wird es dann schon fast wieder Frühling.
Ich kann mir nur vorstellen, was das bei meinen Kindern auslösen würde, ja.
Das war wirklich tatsächlich schön. Und ich verbinde mit dem Winter auch sehr viel Schönes, genau das, was du gesagt hast. Also wir hatten tatsächlich so in meiner Kindheit noch diese Postkartenweihnachten. Wir hatten tatsächlich auch einen Schneeelefant, der größer war als so ein erwachsener Mensch.
Ja.
Da konntest du den Rüssel runterrutschen und
bei euch ist viel Schnee gefallen.
Ja. Ich konnte von der Haustür aus die Skier anziehen.
Oh mein Gott, toll.
Das waren die Vorteile, die einzigen Vorteile, aber die Vorteile, auf der Schwäbischen Alb aufzuwachsen.
Toll. Fällt jetzt weniger Schnee auf der Schwäbischen Alb?
Brutal viel weniger. Also ich hatte eine Kindheit und damals hat die Oma Seitz, meine viel geliebte Oma Seitz, die natürlich nicht meine Oma war, und die auch immer ziemlich kompromisslos war, die hat auch immer gesagt, was Mädle, Diplome braucht das, wenn es geregnet hat.
Ja.
Und ich gesagt habe, ach, das Wetter ist mal wieder.
Mhm.
Und die hat mir erzählt, dass man nicht nach Heidenheim konnte, tatsächlich die 10 Kilometer im Winter, weil der Schnee hüfthoch lag.
Mhm.
Also man ist einmal im Winter und dann wirklich gesammelte Mannschaft mit den Schlitten nach Heidenheim und zurück. Und ansonsten ist man auf dem Dorf geblieben.
Ja. Gott, jetzt muss ich gerade, das hätte ich nochmal aufschreiben, emotionale Dinge im Winter. Die Folge, wo Michel von Löngelberger den kranken Alfred mit dem Pferdeschlitten zum Arzt bringt.
Ja,
da muss ich jetzt denken, wenn ich mir dich gerade vorstelle, wie ihr in gesammelter Mannschaft in die große Stadt fährt.
Also ich glaube, es ist tatsächlich im Winter besonders einfach, ein Held zu sein, wenn du das gerade so sagst. Ja. Weißt du, so auf dem Schlittenberg und so, es gibt viele Möglichkeiten.
Nimm das, Kit Harington.
Ja, ja, fällt mir gerade so auf.
Ja. The King in the North? Ja. Dann ist ja jemand anders, aber ja, später auch. Ja, der Lord Commander. Im Winter ist man leicht ein Held.
Da brauchst du ja nur so einen schwarzen Fellmantel anzuhaben und Winter is coming sagen und dann bist du auch schon ein Held.
Ja.
Eigentlich.
Und wie war dann Winter in Berlin für dich?
Krass.
Nina, du guckst Rüdiger so aufmerksam an und deshalb stelle ich jetzt auch mal das Mikro in Rüdigers Richtung. Ne?
Okay.
Ja. Das war insofern krass, weil man hat bei uns immer gesagt, das ist Schwäbisch-Sibirien. Und ich wusste, kälter wird es nirgendwo in Deutschland. Also wir hatten tatsächlich auch schon mal so stolz minus 12, 13 Grad.
Mhm.
Also es war wirklich klirrend kalt. Und wenn du so in der Pubertät, aber auch im Winter gerne bauchfrei in die Schule gehst, dann weißt du, was Winter ist.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, geil, Berlin, was soll mir passieren?
Easy peasy. Mhm.
Und dann war der erste Winter, den ich in Berlin hatte, tatsächlich minus 15 Grad. Und da
2004 auf 2005?
Genau.
5 auf 6, nee, 5 auf 6.
5 auf 6, genau, da habe ich gerade im dritten Studienjahr Verliebt in Berlin gedreht und da habe ich gedacht, das kann nicht kälter werden.
Mhm.
Und was ich auch tatsächlich fand, war, bei uns ist der Winter so still auf dem Land.
Mhm.
Also es ist einfach tatsächlich, da legte sich dann so eine weiße Matte über alles und dann war halt Ruhe.
Mhm.
Und das war in Berlin.
Oh. Jetzt
ist mir mein Mikrofon
jetzt bin ich doch schuld, weil die Auflage so klein ist hier für das Mikro. Gut. Schlecht vorbereitet vom Brennerpass. Wir brauchen eine Technikabteilung.
Ja.
Entschuldigung, Nina.
Toll.
Mhm. Und dieses blinkende, immer laute Berlin, wo dann der Schnee sofort schmilzt.
Ja.
Wenn es überhaupt welchen gibt.
Wenn es überhaupt.
Das war.
Ja. Und was damals, ich bin einen Tick früher nach Berlin gekommen, aber das war noch bis in die 2000er hinein, was ich extrem mit Winter in Berlin verbinde, war der Geruch nach Braunkohle.
Ach, okay, krass.
Ja,
Klar.
Das, wenn ich bin immer von Köln aus damals gefahren und dann irgendwann, wenn ich nach Berlin reinfuhr, dann irgendwann mal das Fenster runtergekurbelt, immer so eine Nase Berlin zu nehmen. Das hat, damals hatte ich noch einen Hund, der hat dann auch immer so am Fenster mal eine Nase genommen. Dann wussten wir, okay, wir sind wieder in Berlin.
Krass, klar. Wie war das für dich?
Bernie, wie war dein? Wie sind deine romantischen Heimat Berlin, Berlin
Kindheit. Ich hatte natürlich wie jeder Dude über 30 und der auch noch vom Dorf kommt, irgendwie das Gefühl, dass früher mal mehr Schnee gab. Und irgendwie mir fehlen tatsächlich, ich bin, das klingt wirklich total selbstbeweihräuchern, wenn ich sage, ich bin so ein Typ, dem das Wetter eigentlich im Prinzip egal ist. Aber es ist
passt
so.
Aber zu dir, das zu sagen, ja.
Es passt es zu mir, das zu sagen. Früher habe ich es behauptet und hat es nicht gestimmt. Jetzt stimmt es ein bisschen. Jetzt habe ich ein bisschen die innere Ruhe, dass mir das Wetter relativ egal ist. Allerdings, mir fehlen Schneeballschlachten.
Oh ja.
Und zwar
Leute,
tatsächlich
ich
auch.
Ich bin nicht so sportlich, aber wisst ihr, was ich wirklich gut kann?
Einseifen.
Schnee. Sehr gut. Nee, das nicht. Nee, Schneebälle, ich kann sehr gut werfen.
Oh,
ja? Fuck. Ja. Okay. Ich ganz schlecht.
Ich auch.
Ich wollte nur sagen, ich wollte euch eigentlich so ein bisschen das Feld überlassen zum Thema Winter, aber jetzt habt ihr mich angesprochen, dann wollte ich nochmal den Bogen zum Thema Dating schlagen. Hm. Jemanden so einen Schneeball spielerisch raufzuwerfen und nicht voll in die Fresse, ja. Kann was ganz Flirtuöses haben.
Ich habe mal meiner Frau einen Schneeball, es war der erste Schneeball des Jahres, Einwurf, ich habe sofort in ihren Nacken getroffen und das hat so viel Kind als Erinnerung in Bayern, Oberbayern auf dem Land ausgelöst, wo sie dann eingesagt
hat.
Die hat sofort ein Tränchen verdrückt.
Oh. Also ich habe mal, kennst du noch die Band Super 700?
Nein.
Du, Nina?
Nee.
Das war keine Wertung,
ich kenn's nur einfach nicht.
It was a thing, in Berlin zumindest.
Ja.
Und da haben wir die Sängerin interviewt, also die Band, ganze Band haben wir interviewt und ich war so ein bisschen, ich kann es sagen, weil es auch glaube ich schon über 10 Jahre her ist, ich war ein bisschen
verjährt.
So mini, ich fand die ziemlich imposant, ich fand die richtig gut, es war eine tolle Sängerin, auch eine eine sehr beeindruckende Erscheinung auch. Genau, die gute Iberdet, ne?
Ja.
Und dann haben wir nach dem Interview, da lag Schnee, ich glaube, das war im, wie heißt es nochmal, diese Studios, diese schönen hölzernen Studios, wo man Interviews und Konzerte und alles Mögliche machen kann in Berlin. Weißt du es noch?
Da in Adlershof, meinst du die?
Nee. Deine Frau würde das sicher kennen.
Mit Sicherheit.
Musik-Locations aus. Ganz schöne alte Rundfunkstudios.
In dem Haus da, in dem Rundfunkhaus, in der, wie heißt die Straße?
Egal.
Ja, genau.
Halten wir uns nicht damit auf. Jeden Fall haben wir da im Nachhinein einen Schneeballschlag gemacht. Und da haben Iberdet und ich uns einen Schneeball raufgeworfen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob Iberdet überhaupt jemals wusste, wer ich bin oder sonst irgendwas gut fand, aber dieser Schneeball, der mich getroffen hat von ihr und ihr Lachen, als ich den Schneeball ins Gesicht bekommen habe, werde ich nie vergessen. Das war eine meiner schönsten Berliner Wintererinnerungen.
Siehst du, jetzt haben wir dich da, wo wir dich haben wollten.
Gut.
Mögt ihr Winter denn überhaupt sonst?
Ja, ich mag ja alle. Ich mag ja alle Jahreszeiten. Nein. Mr. Sommer, Herbst und Frühling schon lieber. Mhm. In der Tendenz, aber an sich hat was für sich.
Wird es bei Animal Crossing Winter geben? Das soll ich dich noch von meinem Sohn fragen.
Ja, also die Frage habe ich direkt schon im Vorfeld an meinen Sohn weitergeleitet.
Ja.
Und der hat gesagt, ja.
Vielleicht sollten wir die beiden mal miteinander reden lassen. Ja, es gibt Winter, es wird Schnee fallen.
Wir spielen Animal Crossing,
damit Nina nicht
ganz außen vor ist.
Ich habe es nur mal nachgegoogelt, ehrlich gesagt.
Gut.
Nachdem ich das bei euch gehört habe.
Ein Switch-Spiel, bei dem man auf seiner eigenen Insel wohnt, die bei Rüdiger Amrum heißt.
Ja.
Und bei mir heißt es Yumiland, weil wir mal eine Maus von uns Yumi genannt haben, die wir mittlerweile verkauft haben. Nein, verschenkt haben wir die. Die arme Yumi haben wir verschenkt. Unser Redaktionshamster hat den Mäusen dermaßen die Schau gestohlen, dass sich niemand mehr mit diesen Mäusen beschäftigt hat. Und jetzt wurden sie weg.
Jetzt wollten sie am Sonntag mitdemonstrieren.
Genau. Jetzt hat sie eine Mäuseliebhaberin hat sie abgeholt.
Ach, wirklich? Oh.
Also Yumi ist weg. Aber sie lebt fort in unserem Animal Crossing Yumiland. Und da wird es im Winter auch schneien, sagt mein Sohn.
Sehr gut.
Jetzt haben wir noch ein kleines Special. Und zwar werde ich euch jetzt nach euren 3 bis 5, je nachdem, ich habe 5, Lieblings-Wintersongs befragen. Und erlaubt sind Songs mit Winter- oder Wetterphänomen im Titel. Oder Songs, die ihr gerne im Winter gehört habt oder mit denen ihr eine besondere Erinnerung verbindet. Ich bitte um jeweils die Titel und eine kurze Begründung dafür. Und wir beginnen natürlich mit Nina.
Oh, war ja. Ausgerechnet. Okay. Also, Schneeflöckchen, Weißröckchen, weil das tatsächlich meine allererste Erinnerung in meinem Leben ist. Also, das ist wirklich.
So was hätte man auch mal kommen können. Bravo, ja, stimmt.
Ja, sorry. Aber, also, es war tatsächlich, ich bin auf dem Arm meiner Mama. Da haben wir noch in Nürnberg gewohnt und wir wohnten direkt auf diesem Park Rosenau und es schneit. Und meine Mama singt für mich Schneeflöckchen, Weißröckchen. Und ich habe das Gefühl, das war so die Initialzündung meines Bewusstseins. Also es ist tatsächlich, meine Eltern sagen, das kannst du gar nicht wissen, weil du warst 2. Aber wir hatten auch noch so einen blauen Luftballon im Baum gegenüber, der hatte sich da verhängt. Und das habe ich meinen Eltern erzählt und meinten sie so, krass.
Wow, das finde ich, das mit dem blauen Luftballon, es gibt einen Christopher Nolan-Aspekt der ganzen Sache. Das, ja.
Ja, nein, aber es ist tatsächlich, das ist tatsächlich irgendwie, ist mir das so bleibend in Erinnerung, dieses Lied und auch wie Mama das gesungen hat. Dann tatsächlich, ich bin sehr viel mit klassischer Musik aufgewachsen und deswegen der Winter von Vivaldi, allerdings der erste Satz, kennt ihr diesen ersten Satz, wo du dann, ich hatte über
die Man kennt immer nur den Frühling, ne? Ja.
So schön, okay, weil du hörst, wie der Schnee kommt. Okay. Und es kommt erst eine Schneeflocke und dieses Ritornell, das er dann aufnimmt, also dieses, erst ist ein Solo von einer Violine und zum Schluss gibt es halt dieses Tutti der Streicher und dann sind sozusagen alle die Schneeflocken. Das ist einfach gigantisch, wirklich. Also, und da gibt es auch eine Anekdote dazu, nämlich, dass meine Mutter eben gesagt hatte, sie würde sich gerne Vivaldi, die 4 Jahreszeiten anhören. Und ich habe gesagt, welcher Waldi? Also das heißt, das muss auch noch ganz früh.
Da warst du auch noch nicht viel älter. Da warst du 2,5. Da war ich
dann so. Okay. Genau. Also deswegen sind das so, wegen Winter und Kindheit und weil das bei mir so nah miteinander verknüpft ist. Genau. Jetzt hörst du nur die Winde. Ja. Und das ist du hörst später auch die Schlittschuhläufer, du hörst das Kaminfeuer im zweiten, und also im dritten und vierten Satz. Wir müssen jetzt leider warten. Eigentlich kommt dann erst... Erst so ab der zweiten Minute setzt dann so die Solo-Violine ein. Dann gibt es einen Song, den ich nicht erwähnen möchte.
Das sind schon zwei so gute Picks für Songs, Nina, dass wir eigentlich zu Rudi und ich kann eigentlich direkt, also ich zumindest kann einpacken, ich muss eigentlich schon gar nichts mehr sagen. Mhm. Nach Vivaldi, Winter und Schneeflöckchen mich eigentlich schon, muss man eigentlich, ist eigentlich überflüssig, alles, was ich noch zu bieten habe.
Streu doch mal einen dazwischen.
Nee, Nina,
streu doch mal einen dazwischen.
Nein, Nina ist da. Anna, du darfst jetzt, mach weiter. Nur sagen, ich bin begeistert.
Ach so, ja, das war so, als du
okay, den dritten möchtest du nicht preisgeben?
Na, der dritte ist so der Song, den ich finde, den darf man nicht hören, weil das ist für mich verbunden mit...
Ich denke jetzt an Last Christmas.
Genau.
Ja, wirklich?
Ja, natürlich.
Okay.
Das ist für mich Kettenkarussell und Pfannenverkauf auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Nieselregen. Mhm. Und ich habe mir tatsächlich...
Was für dich immer positiv besetzt ist.
Unglaublich, das ist für mich genau das, was mit Weihnachten, wenn du vom Land kommst und wirklich, da ist es dann halt auch dunkel. Es wird halt ab 17 Uhr dunkel und es ist leise und solange, ich meine, jetzt fällt so viel weniger Schnee, aber mir ging es tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte, in dieser Stadt, die nie schläft und es blinkt immer, da kommt überhaupt kein Weihnachtsgefühl auf. Mhm. Und wir haben zum Beispiel schon seit 10 Jahren, schenken wir uns in der Familie, dass wir uns einander schenken. Sprich, wir kommen alle zusammen, wir kaufen richtig fett ein, wir haben den ganzen Dezember schon Spaß, uns zu überlegen, was wir essen werden. Wir sind wirklich pavlovsche Bulldoggen, wenn wir uns treffen.
So bleibt man schlank, man überlegt sich nur, was man essen wird.
Ah nein, aber es ist so geil. Und dann kochen wir einfach 2 Tage lang, saufen 2 Tage lang, futtern 2 Tage lang und das ist Weihnachten. Das heißt, all die Leute, die dann noch schnell Weihnachtsgeschenke einkaufen, die umgehe ich, aber ich stehe einfach staunend daneben, weil das für mich genau nicht das Fest der Liebe ist, sozusagen.
Okay.
Und deswegen geht für mich Last Christmas nicht auf, obwohl ich weiß, dass das ist ja so ein Perpetuum mobile Effekt, dass das hat, weil es ja immer Last Christmas ist. Es ist ja nie das Jetzige. Das ist ja jetzt immer besser.
Das ist ein guter Aspekt, da habe ich da nicht drüber nachgedacht. Ja.
Gibt es eigentlich schon eine Punkband, die Pavlovsche Bulldoggen heißt? Weil das ist, finde ich, ein unglaublich guter Name für eine Punkband.
Haben die einen Wintersong oder wie kommst du drauf?
Nee, das hat Nina gerade gesagt. Ach so. Da sind wir wie Pavlovsche Bulldoggen an Weihnachten.
Entschuldigung.
Das habe ich mir gerade ausgedacht. Also.
Ja, das ist fantastisch. Also kann ich eine Band gründen, die so heißt? Pavlovsche Bulldoggen?
Gerne.
Okay,
bin ich sehr zufrieden. Gerne. Also das ist sozusagen das, der Nicht-Song. Und dann habe ich noch so zwei, drei, wo ich sagen würde, das sind für mich, also zum Beispiel Driving Home for Christmas ist halt für mich, da
Chris ist, Rea, ne?
Genau. Da geht es darum, dass ich das Gefühl habe, das ist gar nicht so ein guter Song, aber man muss es halt laut mitsingen im Auto. Und dann so Richtung Schneefall fahren.
Bernie wird schneller mit dem.
Cool, ja, genau. Und wenn du dann Richtung Süddeutschland fährst und wenn es dann tatsächlich schneit, und dann weißt du, du kommst so zu einer angetrunkenen Familie. Ja. Das hat schon viel Gutes.
Ja, das glaube ich, bin ich dabei.
Ja, ich bin voll in Weihnachtsstimmung jetzt, dank dir. Ja. Ich möchte eigentlich, dass der blöde Sommer jetzt Herbst überspringen wir einfach.
Aber du, gefühlt ist es ja auch übermorgen.
Ja, das ist aber auch die Sendung. Ja, ja, Grüße an die GEMA, ne, an der Stelle.
Das war's.
Das war's? Das waren 5 Stück, ja. Toll. Okay. Sehr gut.
Ja, ich bin jetzt, möchte Winter haben jetzt. Aber ja. Rüdiger, komm, red mir den Winter wieder aus mit deinen Songs.
Ich probier's mal. 1780, A Winter's Ball and the Schuyler Sisters are the envy of all. Yo, if you can marry a sister, you're rich, son. Is this the question of if, Burr, or which one?
Du bist Hamilton.
Hamilton, oh. Natürlich. Winter's Ball, natürlich Hamilton.
Wow. Cool.
Ja. Ist ja zeitgemäß.
Naja, ich habe mal Winter bei Spotify angegeben. Das ist natürlich. Das Lied heißt The Winter's Tale.
Ja.
Und, und siehe da.
Mega.
Ja, Hamilton. Ganz Hamilton.
Aber du hörst es auch gerne, ne?
Das ich höre es wirklich
nur, weil ich bei Spotify gefunden
habe. Ja, und ist auch bei meiner Tochter hat sich voll infiziert. Die meinte neulich schon so Sachen zu mir wie, also Musical-Darsteller ist aber auch ein schöner Beruf. Also, ja, da kommt was auf uns zu.
Wie heißt es?
Wow.
Winter's?
Winter's Ball.
Ball?
Ball, ja. Das ist okay. Genau das da, wo er die Eliza kennenlernt. Das, was ich gerade gesungen habe.
Ja. Aber das hast du gut gemacht. Echt, danke. Das hat Spaß gemacht.
Aber
kannst du auch die zweite Strophe?
Ja, nee, muss passen. Das habe ich auch geschrieben.
Aber ich habe gesagt, Hamilton wird eure Familie taken by storm, ne?
Ja, in der Tat. Ansonsten, ich bin spätestens, ich mag es sowieso gerne, aber spätestens, seitdem ich es mal hatte in einem Film, wo das sozusagen als Filmmusik im Anfang kam, ich mag wirklich einen Sweet Spot für Franz Schubert, die Winterreise.
Mhm.
Bei uns zu Hause, wenn wir jetzt
das
mal
den GEMA frei, glaube ich auch.
Das ist der Vorteil. Ne? Das könntest du jetzt einspielen. Ich empfehle Thomas Quasthoff.
Ja, also zufälligerweise ist es so. Ich wollte jetzt gerade sagen, Rudi, jetzt bist du zu speziell, aber tatsächlich erster Pick gleich bei Spotify. Thomas, in der Thomas Quasthoff-Variante.
Aber könntest du das erste machen, dass.
Entschuldigung, gute Nacht.
Gute Nacht, ja.
Ich habe mich vertippt.
Bitte mach das lauter.
Ich habe mich vertippt. Brennerpass, der Kulturpodcast. Ja.
In Kooperation mit Arte und Cineplus.
Und Feuilletöne. Herr Martinsen.
Ja, ja, richtig. Ach. Ich wollte gerade, ich hole Luft, ich will singen.
Gezogen.
Genau. Ansonsten, in der Heavy Rotation bei uns läuft spätestens so ab dem zweiten Advent natürlich Elvis Presley Weihnachtsplatten. Da gibt es richtig viele von übrigens. Eins meiner persönlichsten Lieblingsweihnachtslieder ist Dean Martin, Let It Snow. Und das nicht erst seit dem Finale von Die Harder. Und Sia, du weißt ja, ich mag, du hast es vorhin schon mal gesagt, dramatische weibliche Popmusik. Ich bin ein richtig großer Fan vom Sia Christmas Album. Das heißt auch, glaube ich, wirklich nur Christmas Album. Mit so tollen Titeln wie Santa's Coming for Us. Das mag ich sehr gerne. Und abschließend, das ist jetzt Titel Nummer 6, aber natürlich alle Songs von Mandy Winter.
Okay, I'll give you that one.
Und nein, pass auf, das war zu schlimm, deshalb ende ich jetzt, ist nicht wirklich ein Wintersong, aber Sometimes It Snows in April. Ist nicht wirklich ein Wintersong, aber er fällt eben doch in Berlin gerne mal im April ein, wenn es dann wieder im April schneit, was dann letztendlich doch öfter mal vorkommt.
Und der einzige Schnee ist.
Ja, genau.
Und das finde selbst ich als wetterindifferenter Mensch, das finde selbst ich deprimierend.
Dieses, wenn der Winter
nicht geschneit endet. Hat, aber dann im April nochmal so, das kann man so wieder
wenn man so Mitte März auch so mit der Familie denkt, jetzt sind wir durch, den Winter haben wir noch gut gebracht und dann kommen nochmal die Streptokokken. So, und alle werden krank und dann schneit es am April, da kann ich auch nur Scheiße schreien.
Ja.
Gut, Bernie.
Ja, also ich habe 2 Bonus-Picks. Ich habe natürlich wieder viel mehr als 5. Aber die mach's kurz. Weihnachtssong habe ich keinen dabei, aber ich höre an Weihnachten am allerliebsten Feliz Navidad.
Ja.
Feliz Navidad.
Mhm.
Love that shit. Ich kann es nicht anders als zu erwähnen, dass mein Lieblingswintersong als Jugendlicher war mit 14 Sodom, Nuclear Winter.
Okay.
Die Metalband aus dem Ruhrpott. Ansonsten jetzt mein Platz 5. In December, dream.
Ja. Stimmt.
Vampire Weekend, Horchata, vor allem wegen der Textzeile In December drinking Horchata, das ist ein Rotwein, I look psychotic in my balaclava. Das ist so ein wunderbarer Text.
In his what?
Balaclava.
Balaclava, was ist
Skimaske.
Ah.
Ja. Nicht zu verwechseln mit Baklava.
Es lag mir auf der Zunge, ich habe mich gerade zurückgehalten.
Ja, hab's gemerkt. Ansonsten, Bangles, ich habe jetzt tatsächlich gesucht mit Songs, auch zwei wollte ich haben, wo Winter im Namen ist, und Bangles A Hazy Shade of Winter.
Hm.
Ist nicht von den Bangles im Original, aber in der Bangles-Version mag ich es eigentlich am liebsten. Ah, jetzt rede ich hier und habe es gar nicht eingegeben.
Du, Bangles haben viele Leute gehabt, die für sie Songs geschrieben haben. Zum Beispiel Manic Monday ist von Prince.
Ja, I know. Und das ist, Hazy Shade of Winter ist der rockigste Bangles-Song. Fängt so mit Weihnachtsglocken an. Und jetzt wird's richtig, Wort, was man übrigens auch nicht mehr sagt, jetzt wird's richtig heavy. Nee, jetzt noch nicht. Ach, das hat so ein langes Intro, ich muss mal vorspulen.
Oh.
Das wird jetzt auch wieder nicht klar, das hat so einen Hardrock-Riff. Naja, egal. Gut. Platz 3, Stars. Kennt ihr Stars?
Les Miserables natürlich.
Nein, ich meine die Bandnamen.
Ach so.
Your Ex-Lover is Dead.
Mm.
Das finde ich ein ganz wunderbares Lied. Ich weiß gar nicht, ob der so viel mit Winter zu tun hat.
Darum geht's auch nicht. Es geht ja wirklich auch darum, was man.
Ja,
um Vergänglichkeit auch.
Es hat was ganz, ganz schön Versöhnliches. Es geht im Prinzip darum. Es geht damit los, when there's nothing left to burn, you have to set yourself on fire. Und dann geht es darum, dass sich ein ehemaliges Paar bei einer Party wieder trifft und sich an die Zeit erinnert, die sie miteinander haben, die wahnsinnig intensiv ist und wie wenig davon übrig geblieben ist, so gefühlsmäßig, und wie beruhigend es doch letztendlich ist. Und das ist einer der komplexesten und besten Popsongs, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Und immer, wenn ich den Song höre, ist Winter für mich. Offensichtlich habe ich ihn im Winter zum ersten Mal gehört. Ich weiß auch nicht.
Vielleicht auch, weil Wham bei Last Christmas das gleiche Thema hat.
Ja.
Können wir es einfach ausfüllen.
Ja. God, that was strange to see you again, introduced by the friend of a friend. Also nochmal unerwartet, weißt du, über so. Guck mal, das ist übrigens Nina.
Oh.
Lina Lisperni.
Wir kennen uns.
Ja. Oh, wir kennen uns. Zweiter Platz, Dean Martin, Baby It's Cold Outside.
Ja.
Auch auf meiner, ist auf meiner Winterplaylist auch. Und dann natürlich bei mir unangefochten, weil mein größter Wintersong für mich ever, Tori Amos mit Winter.
Das stimmt.
Spiele ich jetzt nicht. Spiele jetzt nicht an.
Okay.
Das soll sich jeder zu Hause
machen. Damit jeder zu Hause selber
googelt. Der Song ist so monumental, denn den tut man Unrecht, wenn man ihn nur anspielt. Okay, so, und jetzt noch zum Thema Narzissmus. Nein, das war ein Scherz. Nein, das ist ein Thema für ein anderes Mal. Nina, ich danke dir sehr für deine Unterstützung. Wir, glaube ich, sind in einer Rekordzeit von 1,48 für den Brennerpass diese Woche, aber keine Minute und Sekunde war umsonst. Und wir laden dich bei artverwandten Themen ein, wie Frühling. Herbst und Sommer, ja.
Lieber als bei Narzissmus. Doch, ich komme gerne im Frühling wieder.
Schön.
Ja, Narzissmus, da.
Ja, die super Thema. Nehmen natürlich Weihnachten auf.
Da müssen wir selber federn lassen dann.
Ja, auf
jeden Fall. Narzissmus?
Ja.
Da bin ich gespannt.
Ja. Naja, aber nicht denken, dass es nächste Woche kommt, liebe Hörer. Wir brauchen noch eine Psychologin, die uns da unterstützt. And we're not talking Betriebspsychologin, sondern eine richtige Psychologin. Ha, sick bird.
Ja. Ich wüsste jemanden ganz tollen, soll ich echt sagen?
Was?
Ich wüsste jemanden ganz tollen, ich frage aber erstmal.
Ja, bitte. Sehr gerne. Muss natürlich eine Frau sein, die sich mit uns Dudes da beschäftigt. Und uns die Leviten liest, falls man das noch sagt. Mhm. Okay, vielen Dank, Nina.
Ich danke euch.
Vielen Dank auch dir, Rüdiger.
Es hat mega Spaß gemacht.
Wo sieht man dich das nächste Mal? Im Film, Funk und Fernsehen?
Genau.
Ich habe jetzt 3 Produktionen gemacht, aber ich weiß, die werden wahrscheinlich irgendwann im Herbst ausgestrahlt.
Ja. Wir gehen auf deine Webseite und sehen
Wo genau, ehrlich gesagt, ich weiß es immer selber nicht. Natürlich. Irgendwann im Herbst bei ZDF und ARD.
Cool. Möchtest du noch irgendwas erwähnen? Geht auf meine Website.
Oh nein, war ja. Ja, eigentlich würde ich jetzt schon wieder zurückspringen über dieses aktuelle Thema, über das wir vorhin geredet haben, aber ja, Mut zu einer eigenen Meinung vielleicht.
Ja, wobei Mut zu einer eigenen Meinung auch ein bisschen, ich glaube, eine eigene Meinung haben
das
gerade viele.
Das schreiben sie auf die Fahne.
Ach so, okay. Ja. Dann ist es, wie würdest du es formulieren?
Hört mehr Brennerpass.
Hört mehr Brennerpass, genau.
Hört mehr Brennerpass. So würde ich es nicht formulieren.
Und bildet euch so die Meinung.
Na, Mut ist gut. Oh Gott, das ist nicht mein Slogan. Mit Mut fängt es gut an, wollte ich sagen. Aber ich glaube, pass auf, weißt du was, Nina? Ich möchte dir da nicht widersprechen, weil ich weiß, was du mit Mut zur eigenen Meinung meinst. Und ich glaube, dass gerade wir uns noch ein bisschen mehr trauen müssen und vielleicht die Klappe auch ein bisschen größer machen für die gute Sache. Aber ich glaube, eigene Meinung wird heutzutage auch ein bisschen überbewertet im Sinne von, jetzt sage ich mal meine Meinung, sondern ich glaube, eigene Meinung zum Wohle der Gesellschaft fände ich ein bisschen wichtiger als nur die eigene. Weil die eigene Meinung ist natürlich auch, jetzt waren da so viele Leute in der Demo, jetzt konnte ich nicht richtig joggen gehen. Oder, boah, jetzt bin ich gestern bei Lidl und die Maske hat mich voll meine Brille beschlagen. Das ist nämlich leider auch eigene Meinung. Weißt du?
Mhm. Das stimmt.
Mit nur eigener Meinung ist leider nicht mehr getan. Differenzierte eigene Meinung. Ich weiß nicht, wie man es formuliert.
Aber das ist doch hervorragend formuliert. Das ist so der kategorische Imperativ à la Meyer. Oder?
Als Überschrift voll okay. Ja? Ich arbeite mal an einer genauen These dazu.
Sehr gut.
Nina, vielen Dank.
Ich danke Rüdiger, euch.
Vielen Dank.
Ja, danke, Bernie.
Bis bald.
Danke, Nina. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.